Hallo, liebe Aestheticated-Fans da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen entspannten Tag gehabt. Momentan haben wir ja das passende Wetter in Deutschland, um zu chillen und gute Podcasts zu lauschen. Davon gibt's in Deutschland ja mittlerweile einige, wobei Team Aestheticated tatsächlich der einzige Podcast sind, der sich mit Natural Bodybuilding auseinandersetzt. Und damit scheinen wir ja auch einen Nerv getroffen zu haben. Zumindest hat uns Heiko von Dünn und Dünner, dem größten Fitness- und Bodybuilding-Podcast in Deutschland, noch, wir arbeiten an dem Takeover, mein Lieber, gehört und dies seinem Partner in Crime, Frank Holger Acker, mitgeteilt. Wer sich ein bisschen im Bodybuilding in Deutschland auskennt, der hat den Namen höchstwahrscheinlich schon mal gehört. Wenn nicht, Frank ist neben einer extrem vielseitigen und erfolgreichen eigenen Sportlerkarriere im Bereich Ringen, Strongman, Bodybuilding, aber auch Marathonlauf, ein echter Sport- und Bodybuilding-Fachmann und Coach, betreibt seine Webseite becomefit.de sowie hybridathlet.de, ist Autor einiger Bücher und betreibt seine via Patreon erreichbare Seite The Coach Coach Corner, wo er neben zahlreichen informativen Videoclips zur Trainingsausführung und Artikeln zur Ernährung auch einen Podcast anbietet. Da momentan ja einige Abmahnanwälte digitalen Content durchsuchen, um sich zu bereichern, hier explizite Werbung, die ich aber wirklich ehrlich auch so meine, für läppische $5 im Monat bekommt ihr bei Frank wirklich hilfreichen und informativen Content, schaut dort mal auf jeden Fall vorbei. Was hat das jetzt mit unserer Sonderfolge zu tun? Frank hat mich für seinen Podcast zu einer gemeinsamen Folge im Thema Bodybuilding eingeladen und als Schmankerl sind wir in der Lage, von Team Aestheticated, die gemeinsame Folge bei uns präsentieren zu dürfen. Also, lasst euch überraschen vom Thema Quo Vadis Natural Bodybuilding.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Pilotfolge, nachdem wir in der letzten Woche die kleine Powerlifting Corner begonnen haben, wo ich den Simon vors Mikrofon geschleppt habe. Heute die Pilotfolge zu Bodybuilding Corner, wenn man so möchte. Und wie das Oberthema im Prinzip schon anklingen lässt, soll es hier ja weniger um schwere Gewichte, mehr um dicke Muskeln gehen. Das muss ich nicht unbedingt gegeneinander ausschließen, aber es soll ums Bodybuilding gehen. Und da jeder da draußen weiß, dass ich mehr so ein Halbtags-Bodybuilder bin und davon genauso wenig Ahnung habe wie von Powerliften und vielen anderen Dingen, habe ich mir jemanden sehr kompetenten vors Mikrofon geholt, der auch eine unglaublich fantastische Podcast-Stimme hat. Ich bin also in allen Belangen, werde ich heute geschlagen werden. Denn dieser junge Mann macht auch selber, ich darf jungen Mann sagen, weil wir sind ein Alter, macht auch selber Podcast. Hallo Stefan.
Hallo Frank.
Sag vielleicht einfach mal 2, 3 Sätze zu dir, wer dich jetzt irgendwie gar nicht einordnen kann.
Ja, also ich glaube, du hast mich viel größer gemacht, als ich glaube zu sein. Tatsächlich bin ich genauso jung oder alt wie Frank auch, also auch 36 Jahre. Jetzt habe ich dein Alter verraten, entschuldige.
Ich werde erst 36, ich bin noch 35.
Oh, okay, dann bin ich sogar älter als du. Dann hat es einen Grund, weswegen ich weniger Haare habe. Ja, ich bin 36 Jahre, ich bin Lehrer an einem Gymnasium, verheiratet, habe ein tolles Kind. Was gibt's sonst noch zu mir zu sagen? Ja, ich trainiere schon ein paar Jährchen, wobei ich das Gefühl habe, wenn ich sehe, was man so über den Frank alles lesen kann, hat er dann doch eigentlich mehr Trainingsjahre auf dem Buckel als ich. Und ich glaube, ich bin auch eigentlich im selben Gewichtsklassement wie Frank. Ich bin auch so ein 75 Kilo Hering oder drunter. Ich habe Training will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Viele Bro-Bro-Jahre hinter mir, wo es wirklich eine Katastrophe war, wo man auch nur noch den Kopf schütteln kann, wenn man es aus späterer Perspektive betrachtet. Habe meine erste Wettkampfsaison letztes Jahr hinter mich gebracht, in Zusammenarbeit mit Philipp Rauscher, der mich vorbereitet hat. Da habe ich dann 3 Wettkämpfe mitgenommen, bin bei der WFF in der Fitnessklasse Erster geworden. Da war ich eigentlich sehr zufrieden mit. Ich meine, erster Wettkampf und dann direkt ersten Platz. Das fand ich schon gut, persönlich. Dann war ich bei der GmbF, da bin ich 5. im Leichtgewicht von 70 bis 72 Kilo geworden. War wahrscheinlich mit 70,1 Kilo beim Einwiegen der leichteste, der da stand. Und den Tag drauf habe ich dann einfach, weil es terminlich gut passte und um die Ecke war in Bonn oder in der Nähe von Bonn bei der NRC an der Westdeutschen Meisterschaft teilgenommen, aber ja, das war auch eher nur, weil es wirklich terminlich gut lag, wenn man einen Tag vorher bei der GmbF war und wer das kennt, da ist man von morgens 6 bis abends 23 Uhr eigentlich beschäftigt. Entsprechend sah dann natürlich auch die Form am nächsten Tag aus. Da bin ich also nicht mehr weitergekommen.
Okay.
Man kann höchstens noch hinzufügen, jetzt bin ich in meiner Offseason und will ein Jahr im Perma-Bulk hoffentlich den 70 Kilo entkommen. Habe ich auch schon geschafft, um noch ein bisschen was rauszuholen.
Aber viel wichtiger ist ja, dass du dein Potenzial, was deine fantastische Stimme angeht, nicht verschenkst, sondern selber aktiv einen Bodybuilding-Podcast betreibst, über den ich wiederum, also wir kennen uns vom Schreiben, ich habe dir auch mal kiloweise von meinen Büchern geschickt, damit du das an deine Studierenden oder deine Schüler weitergeben kannst. Aber in eurem Podcast, wo du vielleicht selber dir mal zwei Sätze zu sagen kannst, kam ja unter anderem das heutige Thema immer wieder so ein bisschen von dir auch auf den Tisch, dass du das mal gesagt hast, so, das wäre mal interessant, darüber zu reden, und deswegen tue ich das heute mit dir. Habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht ganz spannend, dass wir mal über uns natural Bodybuilding unterhalten. Aber sag vielleicht nochmal zwei, drei Sachen über den Podcast, den du treibst.
Also ich bin Mitglied im Team Aestheticated. Das ist eigentlich ein Natural-Bodybuilding-Team, das aus Ingolstadt kommt. Das ist eine Gruppe von Freunden gewesen, die vor ein paar Jahren sich organisiert haben, gesagt haben, komm, wir gehen zusammen ins Studio und trainieren, da haben wir mehr Spaß. Und hatten dann auch einige, die gerne an Wettkämpfen teilnehmen wollten. Ich glaube, der, muss man schon sagen, bekannteste Athleten, den sie auf jeden Fall in ihren Reihen hatten, war der Alexander Brack, der auch viele Wettkämpfe mitgemacht hat, auch hohe Platzierungen bei der GMF immer wieder mitgemacht hat, war auch, glaube ich, in Rimini mal bei einer Weltmeisterschaft, meine ich, oder in Miami war auch. Und naja, ich bin dann 2017 an das Team, das Team ist an mich herangetreten, ich bin ans Team herangetreten, da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen, und bin dann von denen aufgenommen worden. Und ich fand das halt sehr angenehm, dass dann, wenn man bei einer Meisterschaft ist und man ist dann eh mehr oder weniger alleine und dann ist eine Gruppe von Leuten im Publikum, die haben eine riesengroße Fahne, die sie immer schwenken, dann machen sie da Terz in der Halle und brüllen für einen und unterstützen einen. Das fand ich super. Und wir hatten dort die Idee, dass wir halt einen Podcast auch aufbauen, einfach nur um Frank ein bisschen Konkurrenz leisten zu können und vielleicht von Grillido gesponsert zu werden. Nein, ernsthaft. Also wir haben halt gedacht, es gibt viele Themen, die wir gerne aufgreifen wollen, gerade weil ich viel Podcasts höre. Ich höre auch viel im englischsprachigen Bereich, das liegt an meinem Job. Ich bin ja auch Englischlehrer, und habe gedacht, es gibt in der deutschen Szene wenige Sachen, die Dinge aufgreifen, die man da regelmäßig hört. Also zum Beispiel die Debatte, das war in unserem ersten Podcast, den wir, glaube ich, rausgehauen hatten, war die Frage mit, wie geht man nach einer Wettkampfdiät damit um, mit der Situation. Da hört man im englischsprachigen Bereich viel, da gibt es ja die momentan sehr aktuelle Debatte dort über Reverse und Recovery Diet, und dann haben wir gedacht, dann geben wir einfach sowas mal an die Hand, weil viele, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, im deutschsprachigen Bereich keine englischsprachigen Fitness-Podcasts zu hören. Ja, und da habe ich dann meine verflucht sexy Stimme ins Mikrofon gehalten und Frank ist auf mich aufmerksam geworden.
Ja, generell ja, ist das, glaube ich, noch Podcast immer noch relativ jung. Der Heiko und ich, wir sind ja seit 2 Jahren jetzt im Prinzip mit Dünn und Dünner mehr oder weniger am Start. Und das mit der ganzen Coach-Coach-Corner, das begann ja vor einem Jahr inzwischen auch schon, ist trotzdem immer noch ein super kleines Projekt. Wenn ich das vergleiche mit dem englischsprachigen Raum, habe ich nach wie vor das Gefühl, dass es immer noch klein ist. Gefühlt kommen immer noch mal viele neue Sachen hinzu, auch im Powerlifting- und Athletikbereich. Probieren sich viele Leute aus, habe ich gefühlt so die Wahrnehmung im Augenblick, aber so richtig etabliert ist es bis heute noch nicht.
Richtig, ich glaube, das Format geht bei vielen ziemlich unter. Wir haben auch im Team uns die Frage gestellt, wie kommt es an, wie wird es übernommen oder aufgenommen, und tatsächlich ist so, dass es auch bei uns im Team Athleten gibt, man denkt jetzt, das Team hört, das werden es alle hören. Nein, da gibt es einige, die hören alle Folgen, sind auch begeistert, und andere sagen, das Format ist einfach nichts für mich. Ich höre keine Hörbücher, ich höre auch keinen Podcast, wüsste auch nicht wann. Das ist vielleicht auch immer so das Problem. Also ich bin auch jemand, ich fahre fast eine Stunde, bis ich an meiner Schule bin, aktuell mal noch. Und dann nutze ich die Zeit gerne, um mich effektiv irgendwie weiterzubilden. Und dann sind Podcasts mir sehr angenehm. Ich meine, die Entscheidung liegt bei mir. Ich kann auch mal Musik hören, wenn ich jetzt keinen Bock habe. Aber ansonsten nehme ich das immer gerne mit. Und ja, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, ein Medium, was in den nächsten Jahren noch sehr stark kommen wird. Ich glaube, viele andere Sachen wie YouTube, die sind immer abgelutschter und gehen langsam unter, auch aufgrund der Menge, die es dort gibt. Und Podcast ist ja da so gesehen noch relativ jung.
Und dann mache ich noch den Fehler und verstecke mich hinter einer Paywall. Mache ich alles falsch.
Ach, na gut, ich meine, ich weiß gar nicht, ob Philipp Rauscher jetzt seinen Podcast auch über Patreon laufen lässt oder nicht, aber der ist auch mehr oder weniger leider wieder tot, der Podcast. Also fand ich sehr schade. Ich fand, Philipp hat da unglaublich gute Sachen gemacht. Auch zu dem Thema Frauentraining hat er einen super Podcast rausgegeben und dann kam nichts mehr.
Habe ich auch neulich in einer Folge mal thematisiert gehabt, dass ich generell das sehr, sehr schade finde, weil ich persönlich höre wenig bis gar keinen englischen Kram. Weil es aber auch daran liegt, weil das für mich dann doch mal, ich kann Englisch und ich kann es auch lesen und ich kann es auch halbwegs mit meinem beim nicht alltäglichen Nutzen sprechen. Aber das ist ja doch nochmal Umdenken in eine andere Sprache. Und insbesondere, mir geht's genauso wie dir, man ist unterwegs, hört das irgendwie sich an. Und wenn es vor allem dann über inhaltlich über Blabla hinweggeht, weil Blabla brauche ich mir nicht anhören, dann möchte ich es bitte auf Deutsch vernünftig erklärt haben. So, einfach weil vielleicht ich auch gar nicht auf Englisch schon folgen könnte. Also ich habe mir ein paar englische Sachen jetzt mal reingehört. Das waren für mich dann meist aber auch Blabla-Sachen, muss ich sagen. Geht mir im deutschsprachigen Bereich leider immer auch noch so, dass er viel für mich sehr oberflächlich ist oder durch Leute gemacht wird, die halt, ja, so alt sind, wie ich Trainingserfahrungen habe, sag ich immer so ein bisschen überspitzt, ne? Und da habe ich dann für mich auch keinen Mehrwert, da nehme ich nichts mehr mit. Und deswegen war unter anderem Philipp für mich auch so ein bisschen die kleine Oase unter anderem gewesen. Ich finde schade, dass er nicht weitermacht. Ja, Punkt. Finde ich schade, warum auch immer. Ich glaube, gut, das habe ich Philipp ja auch schon mal gesagt, er ist auch jemand, der immer schnell was beginnt und wieder aufhört und hat vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so die große Lust an dem Medium gehabt, weiß ich nicht. Ja, aber sehe ich ähnlich wie du. Er hat da ein bisschen mehr Content und mehr Beef rübergebracht, sag ich mal so, was inhaltlich jetzt, was zum Anfassen. Und mal gucken, wie sich alles weiterentwickelt. Vielleicht gibt's ja irgendwie den draußen, den einen oder anderen noch, der in Zukunft die Bühne betritt.
Ja. Oh, sehr gerne. Ich meine, das Feld ist ja noch sehr offen, muss man ja so sagen.
Auf jeden Fall. Aber heute, also ne, nach genug den Gelaber, so nach dem Motto, aber ich glaube, die einen anderen Leute, die hören noch zu und werden wahrscheinlich nickend gerade mit ihren Kopfhörern auf den Ohren dastehen und sitzen. Heute ist es um Natural Bodybuilding gehen. Das war ja ein Thema, was du in eurem Podcast ein paar Mal angesprochen hattest. Man hat so richtig gemerkt gehabt, okay, das da reizt es sich, da juckt es dich, drüber zu sprechen und das interessiert dich und bist ja auch irgendwo, betroffen ist das falsche Wort, aber du bist quasi selber ja Naturalathlet und bist ja dann auch zum Beispiel bei der NAC auf der Bühne gewesen, wo es eben auch, wenn die selber von sich, ich weiß gar nicht, ob Natural Athletic irgendwie sowas das heißt, ich weiß es auch gerade nicht genau, ich meine, die haben aber auch irgendwie so mehr oder weniger natural relativ stark bei sich präsent, also weniger als der DBV und die IFBB. Trotzdem, wenn man da beim Wettkampf ist, dann wissen wir alle, sind da auch Leute, die mit dem Medizinschrank deutlich offensichtlicher umgehen als vielleicht beim Naturalverband. Da können wir vielleicht näher nochmal drüber sprechen. Das heißt, du standest auf der Bühne sowohl mit den Naturalen, wo man hofft, dass alle möglichst natural sind, du standest aber jetzt auf der Bühne eben mit Leuten, wo vielleicht einige mehr offensichtlicher nachgeholfen haben. Ist das so der Hauptgrund, warum dich das jetzt alles total interessiert? Oder, weil ich kann mich erinnern, zum Beispiel im Internet, gefühlt, insbesondere jetzt im Vorfeld, als ich dann nochmal ein bisschen nachgeguckt habe, hat das ganze Naturalthema und dass das wie so eine Art Bewegung gewesen ist, die Bernd Breitenstein ja damals in Deutschland so ein bisschen rangetrieben hat, das war 2010, 2011 gefühlt größer gewesen, als es heute ist. Auch wenn vielleicht die Meisterschaft größer geworden ist seitdem.
Ja, also gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, die Meisterschaft, die ist riesig.
Ja.
Letztes Jahr waren über 280 Athleten da am Start. Entsprechend lange halt das Ganze. Aber ich empfinde auch, dass Natural Bodybuilding mehr oder weniger fast schon sterbender oder ein kleiner Nischenbereich im Bodybuilding ist und wieder zu dem zurückkehrt. Einerseits. Und damit meine ich halt die richtigen Wettkampfathleten und damit nicht respektlos gegenüber den allen Athleten, die da auftreten. Aber ich glaube halt, dass sehr viele heute gerade im studentischen Bereich Natural Bodybuilding mitnehmen, weil sie einmal in ihrem Leben sich so ein bisschen runterschredden und sagen, ich gehe mal auf eine Bühne, ich probiere das aus. Man sieht auch, dass die Physikklassen extrem groß geworden sind, gerade mit einer langen Badebuchse. Da ist auch nicht schlimm, wenn ein Foto davon ins Internet kommt. Im Gegensatz zu so einem engen Speedo-Schlüpper. Mhm. Das ist immer problematisch dann. Ja, und dann sind die wahrscheinlich nach 3-4 Jahren noch wieder weg. Und ich glaube, für die Athleten, die langfristig da bleiben, wird das dann zunehmend wird das geringer. Du hast ja, glaube ich, in einem Podcast mal gesagt, du wartest einfach, bis alle anderen abgestorben sind, dann gehst du im Masters-Bereich. So empfinde ich das halt auch. Wobei jetzt auch die Masters-Klassen auch relativ dicht waren. Da waren auch viele Athleten auf der Bühne. Nur mich hat es ist nicht die Tatsache, dass ich bei der NAC, und ich habe es gerade eben mal aufgerufen, das heißt National Athletic Committee Germany, also nicht natural, da bin ich auch nicht weitergekommen und das hat mich nicht gefuchst, weil mir das von vornherein klar war. Also ich denke, wenn man für sich entscheidet, man möchte keine leistungssteigernden Substanzen benutzen und meldet sich in einem Wettkampf an, wo man weiß, da wird nicht getestet, dann kann man halt auch der Letzte sein. Und ich betreibe ja nicht Bodybuilding, um mich mit anderen primär zu messen, sondern ich mache das ja, um mich selbst, an mir selbst zu messen. So empfinde ich das zumindest. Allerdings ist es natürlich unbefriedigend, wenn ich alles gebe und stehe auf einer Bühne und neben mir werden alle halt nur so Schränke und in einer anderen Dimension. Ich kann da nicht mithalten. Insofern finde ich schon, dass Natural Bodybuilding seine Berechtigung hat. Und Robin Palm, der bei der GmbF letztes Jahr der zweite im Gesamtsiegerstechen wurde, hat ja auch bei der NAC dann an der Westdeutschen gewonnen und ist nachher auch der von der Athletik 2 der Mr. Universe geworden. Also bis zu den allerletzten NAC-Meisterschaft durchmarschiert. Ich finde halt nur, es gibt immer ein Riesenproblem, wenn viele Nicht-Naturalathleten Tipps und Tricks und so weiter rausgeben, die dann angeblich eine Allgemeingültigkeit haben. Da habe ich immer so mein Problem, deswegen reibe ich mich daran. Ich habe immer das Gefühl, es wird halt gerne gesagt, du musst dieses, jenes, sonstiges machen und das wird auf jeden Fall funktionieren. Und das ist, wenn man natural unterwegs ist und sich ein bisschen mehr dann auskennt, merkt man, das ist alles Quatsch und Käse und bringt auch gar nichts. Und deswegen reibe ich mich etwas daran.
Hast du da so ein konkretes Beispiel, was dir jetzt, was dir total auf den Sack geht, sag ich mal so, wo du jedes Mal dir die Haare ausreißt? Ich bin da gesagt, aber das kurzgeschorene Haare, da wird es schwierig mit dem Ausreißen.
Ja, vielleicht habe ich auch schon so lange dran gerissen. habe ich da konkrete Beispiele. Das fängt bei der Trainingsintensität und der Trainingsfrequenz an, wenn im Endeffekt geraten wird, man soll immer bis ans absolute Limit gehen und sich kaputt machen, jeder Trainingseinheit. Dann hat das für mich den Ursprung, dass man wahrscheinlich viel besser regenerieren kann als Otto Normal. Und der Meinung ist, man muss Jugendlichen oder Jüngeren, die trainieren, jetzt sagen, Bodybuilding muss Hardcore sein. So wird's ja immer verkauft. Und deswegen ist, glaube ich, Natural-Bodybuilding auch uninteressant. Das ist ja irgendwie wie ein Wettrennen gegen einen VW Touran, mit einem Brolo oder sowas. Während in der IFBB dann in der Profiklasse der Ferrari die Rennmaschine gegen den anderen Ferrari antritt. Ja, also zum Beispiel jetzt die Trainingsintensität ist so ein Beispiel.
Wobei das so einfach ja eigentlich ja auch nicht ist. Ne? Also wenn man dann mal nur, weil einer jetzt irgendwie sich irgendwas reinballert, gibt's ja gerade in den Fitnessstudios genug Beispiele, die immer noch aussehen wie ein Stück Scheiße, wie ein Schluck Wasser in der Kurve, wo irgendwie nichts passiert und weil einfach alles andere nicht klappt und nicht reicht oder wie auch immer. Oder zu viel sich reingeballert wird und dann man mehr Wasser zieht und ja fett wird als alles andere. Die Grundpfeiler sind aber trotzdem ja irgendwo die gleichen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Klar hast du vielleicht, oder ich würde fast behaupten, dass du insbesondere, also was die Grundprinzipien jetzt angeht, insbesondere so auf dem Weg zur Diät hin, wenn wir mal von den letzten Tagen abgehen, wo dann sowas wie Entwässerungsmittelchen dazukommen und vielleicht das eine oder andere, dass ich irgendwie nochmal ein bisschen vaskulärer aussehe, was man vielleicht im Medizinschrank Bodybuilding benutzen kann, muss man so ausdrücken, möchte ich behaupten, dass vieles sich doch sehr ähnlich ist und vielleicht manchmal Unterschiede ein bisschen künstlicher gemacht werden, als sie sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Wettkampfathleten, die richtig gut sind und die wissen, was sie machen, die gehen auch, glaube ich, respektvoll mit den Naturalathleten rum, die wissen, was sie machen. Und das ist, glaube ich, ein Reden und Sprechen auf Augenhöhe. Es gibt halt leider nicht nur immer die oben und die erwachsen mit einem Thema und einer Entscheidung umgehen, sondern halt viele, die viel Bullshit labern. Gibt dir völlig recht, die Eckpfeiler sind dieselben, ob man jetzt Disziplin, Hingabe und Verlangen als Grundvoraussetzung für jemanden nimmt, der leistungssteigernde Substanzen nimmt oder nicht, bleiben es dieselben Eckpfeiler. Und auch die Ernährung, auch das Training, das ist halt, glaube ich, bei jemandem, der was nimmt, ist es halt einfach, ist mehr möglich.
Genau, und was natürlich hinten raus ein bisschen das Problem wird, jeder, der länger Diäten macht, insbesondere, glaube ich, so, wer wirklich natural eine Wettkampfvorbereitung mal durchgezogen hat, man kriegt irgendwann Probleme mit seinem Testospiegel und je nachdem, wie man damit umgeht oder auch wie schnell man dort angelangt und vielleicht noch Diät noch umsetzen muss und nicht einfach aufhören kann oder irgendwie sowas, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mir da exogen das Ganze zuführe und gar nicht mehr darüber Gedanken machen muss, dass vielleicht irgendwie aufgrund der geringen Kalorienzahl was nicht funktionieren könnte. Ich hatte ja schon gesagt gehabt gerade, dass meine Wahrnehmung das so ist, dass im Internet Natural Bodybuilding nicht mehr so die große Rolle spielt. Du hast ja bestimmt auch so ein bisschen die ganze YouTube-Szene mitgekriegt mit, du hast auch schon angesagt, das ist so ein bisschen am Absterben, sag ich mal so. Es geht langsam ein bisschen zurück. Das ist auch ein bisschen meine Wahrnehmung, muss ich zugeben. Da war ja ganz am Anfang auch ganz groß immer die Diskussion, wer ist natural von den ganzen YouTubern, wer nicht. Und irgendwann schwenkte das so inhaltlich so ein bisschen um zu, ja gut, da werden halt ein paar sein, die was nehmen und andere halt nicht und es ist uns mehr oder weniger egal, weil das ist ja trotzdem von den Inhalten generell korrekt, was sie da vermitteln oder zumindest nicht verkehrt. Denkst du, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass das Thema Natural-Bodybuilding oder Natural-Sein jetzt nicht mehr so im Fokus steht? Das ist zumindest meine eigene Wahrnehmung, wie vor ein paar Jahren. Oder würdest du mir widersprechen vielleicht, dass du sagst, nee, das ist immer noch wichtig, dass ich meinem Instagram-Account Natural Athlet reinschreibe oder was gibt ja tatsächlich noch viele Leute, die legen Wert darauf, bei der GmbF zu starten oder auch beim Powerlifting-Bereich, bei der GDFPF, also der German Drug Free Powerlifting Federation, wo man viel Geld zahlt, nur dafür, dass ich dann einen Test mache, zu dem können wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Und letztendlich auch nicht unbedingt 100% weiß, sind die rechts und links von mir jetzt natural oder nicht. Und aus dem Powerlifting habe ich mal so einen schönen Satz mal gelesen gehabt, auch vor Jahren schon im Internet. Da hat einer gemeint gehabt, sinngemäß, ja, ob die Leute jetzt rechts und links von mir natural sind, so, das möchte ich selbst bei meinem besten Trainingskollegen irgendwie nicht die Hand ins Feuer legen. Ist mir aber auch mehr oder weniger egal, weil ich gehe ja dahin, um meine Leistung zu präsentieren. So, und muss ich jetzt irgendwie, also ist das irgendwie dann wichtig, ob jemand anderes dann natural ist, so, und zumal die genetischen Voraussetzungen, das wäre ja so, als wenn wir unterscheiden jetzt zwischen natural und nicht natural, aber wir unterscheiden jetzt zum Beispiel auch nicht zwischen schlechte genetische Voraussetzungen und gute genetische Voraussetzungen. So eine Klasse für Leute, die waren mal dicke Kinder und eine Klasse für Leute, die schon immer gut sportlich waren. Oder Leute, die haben erst mit 16 mit Training begonnen und Leute, die haben schon mit 5 mit Turnen begonnen und sind ganz anders sozialisiert, ganz anders muskulär aufgestellt, ganz anders von der Koordination her und können ganz anders trainieren dadurch. So, da macht sich auch keine Gedanken drüber, dass die Vorteile haben oder Nachteile haben.
Ja, richtig. Also ich meine, genetische Monster gibt's immer. Und insofern, ich glaube, an dem Wettkampftag, wenn ich da auf der Bühne stehe, dann sollte ich mich nicht unbedingt mit den anderen, oder sollte ich mich nicht mit den anderen da vergleichen, sondern auf meine eigene Leistung, auf mich konzentrieren. Und dann muss es mir auch ein Stück weit egal sein, wenn die Unsicherheit reinkommt, was macht der links, rechts, wie sieht der aus, dann ist der Drops auf der Bühne meines Erachtens gelutscht. Ich würde dir insofern widersprechen und sagen, es ist schon gut, dass es diese Sachen wie GmbF und die Testen im Verbände gibt, um zumindest zu einem gewissen Grad das ausschließen zu können. Du weißt es nie und da fällt auch jedes Jahr immer wieder einer auf, der irgendwie Naschi-Naschi betrieben hat oder sonst was macht. Aber die grundsätzliche Sicherheit, wenn ich weiß, ich bereite mich darauf vor und so weiter und gehe jetzt dahin, weil ich will mich wirklich mit Leuten messen, die, von denen ich jetzt mal erstmal in der ersten Instanz ausgehe, dass die nichts nehmen, finde ich angenehmer, als wenn ich hingehen würde und sage, ich bereite mich jetzt über viele Wochen und Monate vor, 30 Wochen Diät auf dem Buckel, was ja wirklich lange wäre als Wettkampfvorbereitung, nur um dann zu einem Wettkampf zu gehen, wo ich weiß, jo, das ist alles irgendwie eine Liga, zwei, drei Ligen über mir, auf die ich auf natürliche Art und Weise nicht hinkommen könnte. Und du hast ja schon richtig gesagt, auch da gibt es viele, die nehmen was und die sehen einfach viel schlechter aus als ein Naturalathlet. Also deswegen finde ich schon, die haben eine Daseinsberechtigung, die Verbände. Nur die Wahrnehmung, die wird immer kleiner. Das liegt sicherlich auch daran, wie die sich vermarkten, was die machen. Also die GmbF finde ich auch ganz gruselig, was da an Social Media passiert. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Aber die Existenz, ja, sollte schon da sein.
Die GmbF, das ist ja so ein bisschen eigentlich so ein bisschen der Haus- und Hofverein vom Bären Breitenstein, wenn ich das mal so ein bisschen überspitzt sagen darf.
Gebe ich dir recht.
Okay, weiß jetzt nicht, wie weit du dich da positionieren willst. Vielleicht hast du mal Lust, irgendwie nochmal beim GmbF-Wettkampf zu starten und zufällig hört dann noch jemand hier diesen Podcast von der GmbF und dann wirst du abgewertet oder sowas.
Ganz ehrlich, das wäre mir egal, weil wenn ich da hingehe, dann haben wir ja schon gesagt, mache ich das für mich. Ich habe da auch eine sehr, sehr deutliche Meinung und ich bin auch froh, dass es jetzt mittlerweile Alternativen gibt. Die WMBF hat ja einen deutschen Ableger seit diesem Jahr. Da gucke ich mit beiden Augen gerne hin. Und ich glaube, es gibt diesen BDBK auch noch, das sind nicht die Kraftfahrer, sondern die dopingfreie Bodybuilding-Kraftsportler, das ist aber ein relativ kleiner Verband, so wie ich das wahrnehme.
Ja, glaube ich habe den das erste Mal, glaube ich, letztes Jahr auf Facebook wahrgenommen, wo sie ihre Deutsche gleich angekündigt hatten. Ja, und ja, für mich waren die so, okay, wo kommt ihr her, wer seid ihr?
Also ich habe die tatsächlich wahrgenommen, weil ich bei einem Posing-Workshop der NAC war und neben mir stand ein sehr netter Kerl, der einen Kopf kleiner war als ich, der war aber völlig außer Form. Habe ich gedacht, ja gut, der macht das mit, weil er Spaß hat und wollte das mal, ne, wollte reinschnuppern und so.
Oder weil er sexy findet, zwischen anderen Männern zu stehen, die auch Posing-Hosen anhaben. So ein spezieller Fetisch.
Ja, man weiß es nie. Aber er ist mir dann nochmal ins Auge gesprungen, als ich gesehen habe, dass er, glaube ich, in der Ü40-Klasse den deutschen Meister in der BDBK gemacht hat, mit exakt derselben Form. Und ich habe schon gedacht, wie bitte? Und habe nachher festgestellt, er war auch der einzige Teilnehmer. Also insofern, gut, hat jetzt einen deutschen Meistertitel zu Hause. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Jetzt sind wir wieder so abgeschwiffen, dass ich nicht weiß, was haben wir gerade gesagt?
Wir waren bei der GmbF, so. Das ist der Haus- und Hofstaat vom Bären Breitenstein ist.
Genau, und ich habe nur meinen Wollen. Ich bin froh, dass es auch Alternativen in Deutschland gibt. Konkurrenz belebt immer das Geschäft.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch, verstehe auch bis heute nicht so richtig, warum, wie gesagt, ist ja so ein bisschen Behrens sein kleines Kind, was er da, oder sein Ding, was er durchzieht. Wahrscheinlich aus verschiedensten Motivationsgründen, aber ich verstehe auch bis heute nicht, warum zum Beispiel keine Quali-Turniere durchgezogen werden. Darf ich fragen, wie lange du GmbF allein, also verfolgst so die ganze Szenerie?
Also ich weiß, dass ich mit Bodybuilding, als ich angefangen habe 2001, mich richtig damit auseinanderzusetzen, war ich immer bei dem großen Gegenspieler von Team Andro und BB Szene da noch damals unterwegs. Und ich glaube, in den ersten Jahren, wo es auftrat, da muss ich aber ehrlicherweise lügen, ich wüsste gar nicht, ich glaube, die haben 15-Jähriges jetzt gehabt, ein Jubiläum.
Oder wer haben jetzt? BB Szene oder?
Nee, GmbF. Hm? BB Szene gibt's die noch? Keine Ahnung.
Ja, die gibt's noch. 2002 also, gab's dafür Team Andro noch nicht.
Also, gut. Auf jeden Fall, ich habe die nicht von ihren ersten Tagen in Deutschland mitverfolgt, das muss ich ehrlicherweise gestehen.
Also ich frage deswegen, weil ich 2010 und 2011 live damals vor Ort war. Hast du da das Ganze schon verfolgt gehabt, das Feld?
Nein.
Okay. Gut, dann kommen wir trotzdem nachher dann vielleicht mal drauf zu sprechen, weil ich das ganz interessant fand, nämlich im Rahmen der Recherche, weil da ein paar Namen so gefallen sind. Du hast ja auch schon gerade gesagt, inzwischen ist das so ein bisschen so austauschbar. Irgendwelche Studierenden, die mal so einen Wettkampf mitnehmen, einmal runter abgezogen sein und dann ist gut. Ist meine Wahrnehmung selber im Powerlifting aktuell auch so ein bisschen. Das ist ja sehr Social-Media-mäßig gehypt, ja, und sehr beliebt im Augenblick und ähnlich wie im Bodybuilding. Ich mache das mal zwei, dreimal mit und dann sind die Leute weg. Gut, das schweifen wir jetzt auch ein bisschen von ab. Aber wenn wir dann zurück zu GmbF uns mal den Leistungsstand anschauen, ist das ja eine interessante Entwicklung eigentlich in den letzten Jahren. Ne? Insbesondere, wenn man das mal vergleicht zu Natural-Bodybuilding vor 100 Jahren, wenn da mal so ein paar Namen irgendwie in Google einhauen möchte. Da denke ich mal alle so an Eugene Sandow, der ja relativ ripped war, eine flache Plattenbrust hatte, wie Vince Chiron das ausdrücken würde. Nicht so eine Boobs wie Arnold Schwarzenegger, also ganz andere Körperstatur, als wir Bodybuilder heute kennen, aber relativ ripped. Aber seine ganzen Zeitgenossen, so ein Charles Atlas, so ein Hackenschmidt, den man vielleicht noch kennt wegen der Kniebeugemaschine. Ich habe gerade mal geguckt, The Great Gamma war ein Name gewesen. Das waren ja alles so Strongmen und Künstler auf Zirkusveranstaltungen. Die waren ja alle eher ein bisschen speckig, sag ich mal so. Und der Oberarm war nicht so dick. So. Und wenn wir mal den Eugene Sandow außen vor lassen, dann hat sich das irgendwann so ein bisschen entwickelt. In den 50er, 60er Jahren mit dem Steve Reeves, wo ja eine gewisse Athletik da war, wo aber Beine zum Beispiel auch noch komplett glatt gewesen sind. Und wenn wir das dann mit der GmbF heutzutage vergleichen, wo Leute nur noch Streifen im Arsch haben, natural, und gestreifte Beine bis zum geht nicht mehr und überall Streifen und selbst so, ich sag mal, vor 2010, 2011 damals, als ein Andy Plate hat 2011 mal nicht gewonnen gehabt, den Gesamtsieg geholt. Ich weiß nicht, ob der heute noch irgendwas sehen würde, noch irgendwie einen Blumentopf gewinnen würde, weil der zum Beispiel hatte damals beeindruckende Arme, war in gewissen Posen, sah der sehr gut aus, das kann ich mir noch damals dran erinnern, dass ich den gesamten Torso nämlich sehr, sehr unterrepräsentiert empfand. Und wenn man sich heute diese Athleten anschaut, die da bei der GmbF auf der Bühne laufen, da ist ja in jeder Klasse komplette Athleten, die aber auch gestreift sind und ripped bis zum geht nicht mehr und es ist unglaublich, wie viele Talente auf einmal aus dem Boden platzen.
Ja.
Oder würdest du einfach nur sagen, die gehen jetzt das alles klüger und besser an und strukturierter und weniger mit Bro-Science?
Also ich versuche so ein bisschen mit meinem zweiten Lehrfach, was ich habe, Geschichte zu betrachten. Ich glaube, dass das sicherlich ein Zugewinn der ganzen YouTube-Bewegung ist, wo auch viel mehr an sinnvolleren Informationen in einer didaktisch ansprechenderen Art und Weise rübergebracht wurde. Also wenn ich jetzt die richtigen Quellen mir aussuche als Jugendlicher, der mit 15 anfängt, oder ich bekomme die selektiert und mache da bestimmte Dinge mit, bin ich vielleicht vom Wissensstand her bevorteilt gegenüber jemandem, der vor 15 Jahren, 18 Jahren angefangen hat, weil einfach da die Möglichkeit, was zu bekommen, geringer war an qualitativen Informationen. Da glaube ich schon, dass es sein kann, dass dadurch der Leistungsstand sich anhebt. Aber ich gebe dir auch recht, dass das Niveau unglaublich hoch ist, gerade auf diesen GmbF-Veranstaltungen. Ich bin zum Beispiel in dem Leichtgewicht, bin ich von einem 21-Jährigen, da Daniel Kubik, von der Bühne geblasen worden, da keine Schnitte. Das war schon beeindruckend, auch neben dem zu stehen und den zu sehen. Deswegen würde ich den Leistungsstand schon sehr als sehr hoch ansetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt's? wie du schon richtig gesagt hast. Also, was würdest du denn sagen?
Ich find's schwierig, wie der Heiko sagen würde. Gerade, also ich sag mal, ich habe ja nur ein paar Trainings ja auf dem Buckel, möchte aber nicht annähernd behaupten, Bodybuilding oder sowas zu betreiben. Also wenn man rein fokussiert auf Körperveränderungen ist und regelmäßig Diäten durchführt und immer daran arbeitet, irgendwie das Beste aus sich rauszuholen, dann wäre da vielleicht auch noch mehr drin möglich, was ich jetzt irgendwie habe. Und ich sag mal, man sieht das auch gerade so bei guten, sehr guten Natural-Bodybuildern, die dabei geblieben sind oder die dabei bleiben. Ein schönes Beispiel ist für mich immer Daniel Gildner, der damals bei seinem ersten Natural-Bodybuilding-Wettkampf 2011 gleich die Pro-Card gewonnen hatte. Der hat sich seit 7 Jahren auch nicht mehr verbessert. So, vielleicht im Detail, aber da ist nichts mehr groß dazugekommen. Und das ist ja das Schicksal vom Naturalathleten, der baut keine 5 Kilo und noch mehr irgendwie mit den Jahren auf, sondern irgendwann hast du dein Maximum einfach erreicht. Nach 4, 5 Jahren wird es schwierig, überhaupt 1 Kilo reine Magermasse pro Monat irgendwie noch aufzukriegen. Alles gut. Und ich sag mal, wie du schon sagst, wenn einer mit 16 beginnt und von Anfang an 100% das Ganze veranstaltet, kann er mit 20, 21, wenn er ein Talent ist und vielleicht vorher auch schon mal ein bisschen sportlich geprägt ist, sicherlich was Gutes bei rumkommen. Ich weiß auch von mir selbst, dass sich der Körper mit der Zeit durchaus verbessert und verändern kann. Ich weiß zum Beispiel bei meinem ersten, ich habe 2011 meine ich was gewesen, bin ich bei der NRC, hab ich auch mal da gestartet, mein erster Bodybuilding-Wettkampf damals gewesen. Ich sag mal, ich bin Einäugiger und Blinden gewesen, hab damals gewonnen gehabt, meine Klasse. Und hatte zum Beispiel keine freien Beine noch nicht gehabt. Lag auch ein bisschen an der ganzen Herangehensweise und ich hatte das ja auch in den Kalorienzielen gemacht und ganze Sport war auch ein bisschen, war ein anderes Thema gewesen. Aber jedenfalls hätte ich mir lange Zeit zum Beispiel nicht vorstellen können, ernsthaft relativ gute Einschnitte zu haben. Und dieses Jahr zum Beispiel hatte ich ja mehr oder weniger locker eigentlich begonnen gehabt, habe die Marathonvorbereitung gemacht, der Marathon war mein Fokus gewesen, habe da gut abgeschnitten und hatte ganz gute Einschnitte für meine Verhältnisse gehabt. So, und ich bin alles andere als gesegnet. Deswegen bin ich mir auch immer bewusst, okay, wenn ich das schon erreichen kann, dann ist jemand, der sehr talentiert ist und vielleicht sehr ehrgeizig ist, wird auf jeden Fall noch mal eine Schippe drauflegen können. Da will ich auch gar nicht irgendwie sagen, ich bin der Maßstab und alles, was besser ist als ich, der muss in den Medizinschrank greifen. Ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt davon, dass einiges viel, viel besser geht als das, was ich erreicht habe, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Nur die große Anzahl finde ich wiederum tatsächlich sehr komisch. Da können wir vielleicht gleich nochmal zu den Tests kommen, die gemacht werden und wie die umgesetzt werden, wo die Grenzen von sowas sind. Und brauchen uns ja auch nichts vormachen. Licht lockt immer Insekten an. Und wenn sowas lockt wie ein Titel eines deutschen Natural-Bodybuilding-Meisters, dann lockt das natürlich auch den einen oder anderen an, der vielleicht versucht, das auf einen nicht regelgerechten, konformen Weg zu erreichen, weil das dann vielleicht sich gut macht für seine Social-Media-Karriere, die er vielleicht erhofft sich. Das ist ja auch vielleicht so eine kleine Entwicklung gewesen, das ist eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie du das in deiner Schule so wahrgenommen hattest, aber ich kenne das so von Leuten, die mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben, dass die eine gewisse Zeit lang jetzt immer so als Berufswunsch sowas wie Influencer und YouTuber tatsächlich ernsthaft gesagt bekommen haben. Und klar, wenn mein Berufswunsch irgendwie mit 18, 19 ist, ich möchte jetzt auch YouTuber werden und dann irgendwie in Aussicht habe, ja, hier, die sind ja alle irgendwo Meister und keine Ahnung was und das macht sich vielleicht ganz gut, wenn ich mir einen deutschen Meister reinklatschen kann im Natural-Bodybuilding, ob ich dann natural bin oder nicht, sei mal dahingestellt. Vielleicht irgendwie gar kein Unrechtsbewusstsein in dem Sinne habe, weil die anderen ja auch alle nicht natural sind, wie ich in meiner Vorstellung das wahrnehme. Dann gehe ich da mal hin und guck mal, dass ich rechtzeitig alles raus habe, was ich beim Pinkeltest nachweisen könnte. Mal so. Blödes Beispiel. Ohne jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen.
Ja, nein, also unterstellen wollen wir, glaube ich, beide niemanden, wenn wir das sagen. Aber der berechtigte Zweifel, der lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Der kommt ja auch nicht von uns beiden jetzt das erste Mal, sondern der hält sich ja hartnäckig auch seit Jahren im Raum. Ich sag mal so, durch Social Media, durch gerade Instagram, was, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen hat in den letzten Jahren, dass bei Jugendlichen, ich sag mal, Physikbilder viel aktueller und viel präsenter geworden sind, weil jeder möchte sich irgendwie richtig darstellen und um diesen Weg einzuschlagen und auf Bildern sich gut zu präsentieren, komme ich vielleicht auch nicht um den Kraftsport drumherum in einer gewissen Art und Weise, außer ich bin jetzt Turner oder sowas, ist vielleicht auch eine größere Akzeptanz unter Jugendlichen da zu dem Natural Bodybuilding Sport, als es noch vor Jahren war. Einfach weil es in eine gesellschaftskonforme Optik hineingerät langsam. Es geht ja immer mehr in den Bereich, dass jeder sich irgendwie präsentieren möchte. Das gekoppelt mit der Möglichkeit, dass ich mehr Informationen bekommen kann. Also zum Beispiel an meiner Schule hatte ich eine Zeit lang jetzt einen Kurs, in dem ich Grundlagen von Ernährung und Training, unter anderem mit deinem Buch, beigebracht habe.
Keine Videos von Christian Wolf, ja? So wie ich das neulich bei Instagram bei irgendwem gesehen habe, der YouTube-Videos von Christian Wolf gezeigt hat.
Nee, dafür würde ich sie eher bewahren wollen. Gut, also all die Möglichkeiten geben natürlich jetzt einer breiten Basis die Chance, sich in etwas zu beweisen. Das ist ja ähnlich wie im Fußball. Wenn ich jetzt ein ganz kleines Land bin, kaum Jugend und so weiter und niemanden erreiche, dann kriege ich auch keine guten Nachwuchsspieler. Wenn ich jetzt ein sehr gut aufgestelltes Programm habe und in breiter Basis ganz viele abgrase im kleinen Alter, dann kriege ich natürlich nach oben raus mehr Talente. Deswegen glaube ich schon, dass wenn jetzt irgendwelche 15-Jährigen anfangen mit Langhanteltraining und das nicht völlig Banane machen, sich im Alter von 16 schon zerblasen haben irgendwie und alle Gelenke, dann kann da schon mit einem 19-, 20-Jährigen ordentlich was auf die Bühne kommen. Das Niveau entsprechend steigt dann immer mehr an. Insofern würde ich auch meinen, dass die GmbF, weil es ja bisher der einzige Naturalverband war und viele vielleicht auch unbedingt dahin wollen, weil sie das ablehnen, irgendwelche leistungssteigernden Substanzen zu nehmen, dann tummelt es sich natürlich dort. Dann habe ich dann auch ganz viele und dann gehen natürlich auch viele, wenn sie sich vorbereiten wollen, hin und schauen, wo gibt es gute Vorbereitungsteams. Ich glaube, Nicolas Rojas ist auch ganz bekannt, Philipp sicherlich ja auch andere Namen. Wohingegen jetzt zum Beispiel der Gesamtsieger von der GmbF, Bosongo Ogenmudimu hieß er, glaube ich, der war aber gar keinem Bekannten, also den Coach kannte ich gar nicht, aber das ist jetzt, das schreibe ich wieder ab. auf jeden Fall glaube ich, dass es viele Möglichkeiten mittlerweile gibt, um sehr viel rauszuholen. Nichtsdestotrotz finde ich es natürlich auch krass, wenn man da hingeht, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat trainiert, bereitet sich vor, stellt sich dann hin, denkt sich, okay, also das ist schon echt dicht hier.
Aber dann ist ja auch die Frage eben, Konsistenz ist das falsche Wort, dass Leute immer wieder kommen.
Wie?
Mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Ja, ich stehe auch gerade vor.
Denkt euch das Fremdwort, was man hier hätte einfügen können, gerade an dieser Stelle. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal den Schwenk zu 2011 machen. Damals, also ich bin 2010 und 2011 für Team Andro damals bei der GmbF gewesen, hab da gefilmt gehabt, hat da ein bisschen aufgenommen gehabt. Ich habe schon gesagt gehabt, Andi Plate hat damals 2011 den Gesamtsieg geholt. Daniel Gildner, den man heute auch noch kennt, der ja ein interessantes Phänomen eigentlich für mich nach wie vor aktuell eigentlich ist, dass der wäre vielleicht tatsächlich sogar mal eine ganze Folge wert. Also der ganze Weg des Daniel Gildners, das junge Leiden des jungen G-Punkt.
Ja, und als Unterpunkt, wie viel tausend Nicknames er mittlerweile schon auf seinen Namen bekommen
ja,
hat.
Ja, und dass er weiterhin da ist und dieses Rise and Fall eigentlich so ein bisschen, weil ich weiß noch damals, als er den Titel erholt hatte, den hätte er auch Zweiter werden können. Ich weiß, es war nicht unbedingt so, es war ein bisschen Geschmackssache gewesen, wo man die Stärken jetzt gesehen hatte bei ihm. Posium war damals nicht sehr gut gewesen, weiß ich noch sehr gut. Und er hatte damals ja den Pro-Titel aber gleich gekriegt gehabt. Und war dann irgendwie National Pro und hat versucht, auch so ein bisschen daraus tatsächlich ja so ein bisschen Geschäft zu machen. Hat bei YouTube war engagiert und so weiter. Und ist so ein schönes Beispiel eigentlich so, dass es alles kein Selbstläufer eigentlich ist. War viel dabei, war sehr fleißig und hat es irgendwie nie über einen gewissen Status herausgebracht. Und ja, und wie du schon sagtest, zwischendurch mit der Onkel Bob-Geschichte total in den Fokus gerückt. So, aber der war dabei gewesen. Dann war ein Heiko Hechner oder irgendwie so hieß er damals dabei, der hatte die Masters gewonnen und war in dem Jahr nämlich, da können wir jetzt vielleicht langsam auch den Punkt gleich kriegen zu den Dopingtests, ist er überführt worden, war sehr, sehr, sehr trocken gewesen. Ich weiß noch, das fiel mir damals noch auf, dass damals waren die, ich war jetzt seit ein paar Jahren auch nicht mehr live bei so einer Veranstaltung gewesen, aber ich kann mich noch erinnern, dass der zum Beispiel eine auffallend trockene Form hatte und muskulös gleichzeitig im Vergleich zu den anderen Athleten, die auf der Bühne standen. Wir haben damals 2011 einen Semi Akdogan gehabt, der bei den Junioren unglaublich viel Fleisch hatte. Bei Team Andro auch ein paar Videos hatte ich mit ihm gemacht gehabt, der inzwischen alles löschen ließ von sich und angeblich sehr, sehr dünn inzwischen sein soll. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber das ist ja auch mehr so eine, hat ein Geschmäckle, sag ich mal so. Wir haben einen Leon Schmal, der damals hinter Andi Plate Zweiter wurde und 2013 ja auch nochmal zusammen mit Arndt Neide sehr in den Fokus gerückt ist, auch ein langer GmbF-Athlet. Matthias Bickerwitsch damals schon angetreten, der auch, ich glaube inzwischen hat er sogar mal seine Klasse gewonnen, also der relativ häufig auch angetreten war bei der GmbF. Und was ich mit ausdrücken will, Juri Fege damals auch schon angetreten. Damals Leute, die kamen, die sind immer mal wieder gekommen, die haben immer wieder Wettkämpfe gemacht, die hat man gekannt, sag ich mal in Anführungsstrichen, die waren präsent und heute dann vielleicht mehr so die Eintagsfliegen, die mal einen Wettkampf mitnehmen, da sind, ihren Pokal abholen und dann siehst du die nie wieder. So, liegt das nur daran, weil die Studierende sind und keinen Bock mehr drauf haben, oder?
Ja, ich glaube halt, dass die alle, ich glaube schon, dass die im Ganzen jünger geworden sind.
Wo ist die Dedication, wie man immer so schön sagt? Also, wo ist das hin, wenn ich mir tatsächlich nämlich damals 2010, 2011 die Leute anschaue? Ich hatte ja auch mit dem Nikolas Hochras damals Videos gemacht, mit dem Fabian Buchert hatten wir Videos gemacht für Team Andro. Der hatte damals versucht gehabt, auch das Natural Bodybuilding tatsächlich eine Plattform auf Team Andro zu bieten. Das hat nicht so ganz gut funktioniert, aber die Athleten, die ich dann besucht hatte und die auch damals schon sehr präsent waren, Nikolas macht heute noch Wettkämpfe, ist immer noch ein sehr starker Athlet. Fabian, wer den mal auf Instagram sucht, ist auch noch ein super starker und
unfassbar stark.
Ja, unglaublich gute Form auch. Das sind alles Leute, die haben aber damals, wenn man sich mit denen unterhalten hat, hatten die eine gewisse Passion tatsächlich gelebt. Also auch in Leon Schmal, wenn du mit dem geredet hast, können wir gleich nochmal drüber sprechen, über die Geschichte 2013, aber unabhängig davon war das jemand, der hat den Sport gelebt, wirklich. So, und weiß ich nicht, wenn ich einen Sport lebe, dann höre ich doch nicht irgendwie nach einem Wettkampf mal kurz auf, so, oder nicht? Dann komme ich da eigentlich immer wieder.
Richtig, also ich glaube, das meinte ich auch eingangs mit den Leuten, die das einfach wirklich mit Hingabe machen möchten, die auch das Verlangen haben, sich selbst immer wieder zu schlagen und die gegen sich selbst antreten, die bleiben auch dann dabei. Da ist auch sicherlich ein Natural Bodybuilding, hat man die Möglichkeit, ja auch schön langlebig lange dabei zu bleiben, ohne irgendwie groß was zu riskieren, außer ein bisschen Verschleiß in den Gelenken, wenn man es ganz bescheiden trainiert, aber auch das, wenn man es richtig anstellt, dann hat man da auch nicht so große Probleme mit.
Das, wenn Bären Beitenstein das hört, dann verdrückt er gerade eine Träne. Weil das ist ja das, was er auch mal sagt. Da hat er ja durchaus nicht unbedingt recht. Er sagt ja immer dieses gesunde Bodybuilding, ne? Da hat Steve Bentin das ja mal ein bisschen auf die Schippe genommen gehabt. Aber dass er tatsächlich, hast du absolut recht, richtig vernünftig normal ausgeführtes Bodybuilding ist, glaube ich, so ziemlich das Gesündeste, was du machen kannst.
Ja, richtig. Ja, also ich glaube, wenn man so mit diesen Komponenten dabei ist, dann kommt man auch immer mal wieder. Und das braucht halt seine Jahre, wo man sich auch mal sicherlich eine ausgedehnte Offseason einfach gönnt, um seinem Körper was Gutes zu tun und auch Abstand von der Sache zu nehmen. Das gehört auch, glaube ich, dazu, um ein gesundes Verhältnis zu haben, weil man sich nicht darüber identifiziert, dass man ein Athlet für Bodybuilding ist und der nur für die Bodybuilding-Sache lebt, sondern der das machen kann, aber auch ein normaler Mensch ist. Und jetzt nochmal halt bei vielen Jüngeren, ohne da einen Generalverdacht aussprechen zu wollen oder generell jemanden in eine Schublade stecken zu wollen, bei vielen Jüngeren habe ich halt das Gefühl, das wird gemacht für Instagram, das wird für die kurzzeitige Selbstdarstellung gemacht. Und dann kommt auf einmal eine schwierige Phase im Studium, wo man drei Hausarbeiten gleichzeitig schreiben muss oder mal seine Bachelorarbeit oder dann später die Masterarbeit, was vielleicht aber auch noch nicht die schwierigsten Perioden im Leben sind. Dann kommt nämlich irgendwann mal die Familie und Kind und man muss eigenständig für sein Geld sich verausgaben, um was machen und tun, um die Rechnung zu bezahlen. Und dann fällt das alles hinten runter. Also ich war immer mit dabei, aber Wettkampfathlet bin ich ja jetzt erst geworden. Im Endeffekt, seitdem ich schon ein Kind hatte und im Berufsleben stand. Und ja, deswegen ist es für mich, das ist jetzt vermessen, wenn ich sage langlebig. Ne? Da könnte man auch sagen, ja, du hast ja gerade deine erste Wettkampfsaison hinter dir, mach mal erst eine zweite. Kann ich auch verstehen. Die Kritik, aber für mich ist es jetzt im Alltag auch voll drin.
Ja, man muss ja nicht unbedingt Wettkampf immer betreiben oder immer Wettkampfform haben oder ich habe ja gerade gesagt gehabt, dass meiner Ansicht nach Natural Bodybuilding tatsächlich so ziemlich das Gesündeste ist, was man machen kann. Da würde ich eine Wettkampfvorbereitung vielleicht ein bisschen von ausschließen, gerade wenn man diese letzten paar Prozent rausprügeln will, weil das tatsächlich dann Prügeln des Körpers sein kann. So ein bisschen.
Ja, richtig.
Bin ich noch eigentlich natural in deinem Verständnis? Ich hatte ja als ich jetzt meine Diät gemacht hatte, hatte ich meinen Testospiegel ja überprüft gehabt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Du hast es ja gelesen in dem Buch. Genau, du hast es ja gelesen. Alle, die diesen Podcast hier hören, wissen es ja in Folge, glaube ich, 31 oder so, habe ich es ja nochmal direkt beschrieben gehabt. Ansonsten, wer das Buch Gummibärchen nach dem Training gelesen hat, kann es da nachlesen. Bin ich noch für dich Naturalathlet? Das sind ja pflanzliche Mittel, die ich mir zugeführt habe.
Ja, das
ist ein Supplement im Prinzip, ist frei verkäuflich, ist wie Kreatin, was ich mir da im Prinzip genommen habe. Kreatin zum Beispiel kann ja auch bei Ausdauerläufen den Testospiegel stabilisieren oder du hast einen höheren Testospiegel nach langen Ausdauereinheiten, wenn du Kreatin supplementierst, als wenn du es nicht tust. Bin ich noch natural, wenn ich jetzt Pinienpollen genommen habe, oder?
Ja, ich finde das schon hart, scharf an der Grenze, aber doch noch ziemlich.
Habe ich so im Nachhinein so drüber nachgedacht erst. Also in dem Augenblick war es mir egal, weil ich ja kein Naturalathlet bin und ich habe es ja auch geschrieben gehabt, dass ich es gemacht habe, weil ich irgendwie wusste, okay, entweder du probierst es aus und kommst zu einem guten Ergebnis oder du wirst echt Probleme haben danach, weil dein Testospiegel dann eben nämlich im Arsch ist und du völlig ausgebrannt sein wirst. Und das wollte ich eben nicht. Die Erfahrung habe ich schon einmal gemacht, die muss ich kein zweites Mal haben. Und ich wollte aber auch nicht die Wettkämpfe irgendwie unter den Haufen werfen, wenn ich jetzt schon so weit war.
Also ich fand es total interessant zu lesen, gerade, ich meine klar, eine N gleich 1 Studie, da kann man immer sagen, wie viel nimmt der Einzelne, kann man da mitnehmen,
genau.
Aber zu sehen, dass es halt die Möglichkeiten gibt, auch im naturalen Bereich, Pinienpollen brauchen wir nicht drüber streiten, Dinge gezielt und mit Intelligenz dran zu gehen, zu sagen, ich benutze das jetzt und gucke einfach, was passiert und dann was Positives festzustellen, ist doch super, also Hut ab. Das wäre ich nicht in der Lage zu, weil ich glaube ich das Wissen dazu nicht habe. Muss allerdings auch gestehen, als ich meine mit Philipp 33 Wochen dauernde Wettkampfvorbereitung gemacht hatte im letzten Jahr, bin ich danach leicht erkrankt und musste zum Arzt und habe gesagt, hier lass mal ein großes Blutbild machen und dann noch bitte freies Testosteron mit dabei und ein paar andere Marker. Wollte wissen, was da Sache ist und das Freitestosteron war völlig im Normwert. Also da okay. Bin ich gar nicht von ausgegangen, dass 2 Tage nach der Doppelbelastung von GmbF und NRC hätte ich gedacht, das ist jetzt irgendwo im Keller und der schlägt direkt Alarm. Nö, das war alles eigentlich gut bei mir. Deswegen, ich glaube, das ist auch immer nochmal vom Individuum unterschiedlich. Und ja, ist auch wieder N gleich 1, ne? Bei dem einen so, beim anderen so.
Das sowieso. Das ist ja auch das, was ich, glaube ich, auch geschrieben hatte. Jetzt nicht irgendwie das Zeug kaufen und sie einfach reinpumpen oder sonst irgendwas, sondern eben vorher gucken, Referenzwerte haben. Ich ärgere mich ja selbst ein bisschen, dass ich keinen Referenzwert direkt vorm Start noch hatte, sondern erst nach 3 Monaten das erste Mal das gemacht hat. Das war ja auch nie geplant, so lange zu diäten, davon ganz abgesehen. Und hätte das Ergebnis in der Form auch nicht erwartet. Also ich habe es ja nicht nur gespürt gehabt, sondern eben auch messbar tatsächlich. Ja, aber das schweift jetzt auch wieder ein bisschen ab. Du hast deinen Wettkampf 2017 gemacht gehabt bei der GmbF. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet gehabt, es gibt ja Dopingtests und die haben sich mit der Zeit auch gewandelt. Vielleicht auch für mich als völlige Absicherung. Was für Tests musstest du 2017 durchlaufen? Wir haben festgestellt, dass Stefan natural ist.
Man hat mich angeschaut und gesagt, wer für diesen Körper Drogen benutzt, der ist ein Idiot. Ich glaube, das war der einzige Drogentest. Ich habe keinen Drogentest durchlaufen müssen.
Finde ich fantastisch, weil ich zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, also gut, so oft gehe ich nicht zum Arzt, aber zum Beispiel war ich beim Polizeibeamter und hatte eine Lebenszeituntersuchung vor ein paar Jahren gehabt und war da wahrscheinlich, war ich war schlechter in Form als jetzt. Bisschen praller vielleicht, aber ich würde eher sagen ein bisschen fetter und wurde da zum Beispiel angesprochen vom Arzt nach dem Motto, na, aber genascht wird hier nicht am Medizinschranken. Ich so, nein, für den Körper würde ich was falsch machen, wenn ich nur so aussehen würde. Werde aber tatsächlich doch immer mal wieder angesprochen vom Arzt, von Personal. Neulich war ich beim Zahnarzt gewesen und Zahnfleischbluten gekriegt, dann aus und nach dem Motto, ich nehme ja keine Medikamente oder so. Ich so, nein, ich nehme nichts.
Ja, ich habe an meiner Schule wurden dann nach meinen Wettkämpfen, waren auch Wettkampfbilder sichtbar und dann stellt sich auch die Frage, ist das noch natural, also ist das wirklich natürlich oder nimmt der was? Und dann habe ich gesagt, Leute, ich bin 1,75 und 1,74 groß, wiege 70 Kilo auf der Bühne oder beim Einwiegen. Also das ist zwar schwer dahin zu kommen, aber das kann man schon durchaus natural schaffen, da braucht man nichts für nehmen. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich richtiges Feedback darauf bekommen habe, war dann auch bei dieser Arztuntersuchung, als der Arzt mich anschaut und erst fragt, ob das meine normale Hautfarbe wäre, so fleckig. Und ich bin ja Halbinder, deswegen habe ich eine dunklere Hautfarbe. Und gesagt, nee, also das ist jetzt noch Wettkampffarbe. Und dann guckt er mich von oben bis unten an und sagte, das sehe ich auch das erste Mal in meinem Leben. Haben Sie irgendwas genommen? Also nur so zur Sicherheit. Nein, habe ich nicht. Aber bei der GmbF, hat man mich, glaube ich, angeschaut und das war's dann.
Also noch nicht mal wie ein Pinkeltest oder sowas?
Nee, also die Athleten, die reinkamen, wir standen in so einer langen Reihe und da wurden zwar wohl auch welche rausgezogen, meine Frau hatte das gesehen, die saß hinten, hat auf mich gewartet, dass sie einen rausgenommen hatten für so einen Pinkeltest, ich würde sagen, von den 20, 25, die da durchgegangen sind, zum Zeitraum, wo ich in dem Raum war, den einen.
Hast du mitgekriegt, seit wann es den Lügendetektor-Test nicht mehr gibt?
Ich habe jetzt in dem Rahmen, als ich mich mit der WMBF mehr unterhalten habe, mit den Verantwortlichen in Deutschland gehört, dass die den jetzt wieder machen. Das ist als zusätzlichen Test noch mit dabei. Die haben erzählten mir, die hätten dann so einen alten, vom FBI oder weiß der Geier was, so ein Rentner da, der dann da sitzt und diesen Test macht. Soll wohl ein sehr netter Kerl sein, nur 2 Leute sind das. in dem Rahmen habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, dass die GmbF das früher wohl hatte, aber da war auch gar keine Rede mehr von. Also wann und wie die den abgeschafft haben, wäre ich jetzt persönlich auch nochmal überfragt.
Okay, ich habe das jetzt selber, muss ich zugeben, nicht ganz mehr genau recherchiert. Ich weiß eben nur, den gab es halt ganz am Anfang. Das war ja unter anderem ein großer Pfeiler des Naturalstatus-Nachweisens. Da mussten sie alle durch diesen Test durch und Leute sind teilweise 2 Tage vor, meine ich sogar, schon angereist, damit wirklich da jeder durchgeschleust wird. 2 Anekdoten dazu, die ich so aus zweiter Hand quasi habe. Einmal weiß ich von der Betreuerin, die wiederum mit den Junioren dort angetreten war, der diesen Test gemacht. Und sie sagt, sie legt die Hand für den ins Feuer, dass er natural auch war. Und er hat wohl ungewöhnliche oder auffallende Ergebnisse bei diesem Test gehabt. So ist dann aber auch nicht, man muss dazu sagen, diese Tests, da werden ja, also ich bin jetzt auch kein Experte dafür, aber da werden ja im Prinzip Sachen wie Pupillenreaktionen und Blutdruck gemessen und es kann schon sein, wenn du irgendwie sehr angespannt bist, dass das einen Einfluss darauf ausnimmt. Da wird zwar versucht, mit gewissen Probefragen das Ganze zu systematisieren und da einen gewissen Level irgendwie festzustellen, aber auszuschließen ist es nicht und das ist eine gewisse Interpretation. Deswegen ist es ja in Deutschland eben auch völlig vom Tisch, dass das irgendwie gerichtsverwertbar wäre oder sowas. Und der junge Mann damals zum Beispiel war wohl sehr, sehr, sehr aufgeregt, sehr angespannt. Wie gesagt, sie sagt, sie legt die Hand für ihn ins Feuer und durfte dann, obwohl er quasi keinen 100%igen Test bestanden hatte, was ja eigentlich immer so kommuniziert wurde, wer beim Test nicht besteht, darf nach Hause fahren, durfte trotzdem antreten, wurde dann aber so in ihrer Wahrnehmung sichtbar abgewertet, also deutlich schlechter platziert, als er eigentlich objektiv hätte platziert werden müssen. Das ist so die eine Geschichte, die mir mal einer erzählt hatte. Und eine zweite Geschichte, die ich fast noch spannender finde, denn wenn man jetzt mal sucht und bei der GmbF auf der Website mal schaut, bis wo finde ich denn Ergebnisse, dann geht das nur bis 2010. Und das war damals die 7. Meisterschaft. Das heißt, die ersten 6 Meisterschaften, da finde ich nichts mehr zu. Ich weiß, das war früher anders gewesen. Denn es gab mal von Achim Weiz, ich glaube, den Namen kann ich hier sagen durchaus, das ist ein Wettkampfrichter und auch sehr erfolgreicher IFBB-DBV-Athlet, der inzwischen auch schon ein bisschen älter ist, aber so Männer 3, Männer 4 angetreten ist. Und der hatte mal mit Team Andro sich geäußert gehabt, dass er einen Athleten in seinem Studio kannte, der damit geradezu geprahlt hat, bei der GmbF gestartet zu sein, von dem er wusste, dass der Vince Trohl und andere Dinge in sich reingeschüttet hätte, damit auch gar nicht irgendwie in seinem Studio großartig hinterm Haus gehalten hätte und deutscher Meister damals wurde bei der GmbF. Und wenn man dann nämlich mal geguckt hat, wer dann so in den ersten 1-2 Jahren doch mal als deutscher Meister geworden ist, ich weiß das Jahr nicht mehr, deswegen kann ich jetzt auch keinen Namen sagen, den hätte ich sonst durchaus mal hier in den Raum geschmissen, da lief damals, das Feld war deutlich kleiner und die Leistungsdichte war auch deutlich kleiner, als sie heute ist, aber da hat er damals einer gewonnen gehabt, da hast du Tomaten auf den Augen gehabt, wenn das nicht offensichtlich für dich gewesen ist, insbesondere im Vergleich zum ganzen Rest. Finde ich spannend, nämlich, dass die inzwischen auf der Website alle nicht mehr nachvollziehbar sind. Gibt's ja eigentlich keinen Grund für. Könnte ich ja trotzdem eigentlich als, das wirkt auf mich so ein bisschen so, also mich würde man tatsächlich interessieren, worum es gemacht wurde, weil früher konnte man das alles noch abrufen. Das wirkt fast für mich wie so ein Cut irgendwie, den man da gemacht hat. Und vielleicht irgendwie, ja, einige Facetten der Geschichte nicht mehr unbedingt so zeigen möchte, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, wann dieser große Skandal da war bei der GmbF, wo die fast dran pleite gegangen wären, wo 2 Leute doch auffielen und dann wurden denen die Titel aberkannt, dann haben die dagegen geklagt,
ja, weil mit der
Probe nicht richtig umgegangen wurde.
Das war Ende 2013, Anfang 2014. Da haben damals Arndt Neide und Leon Schmal nämlich ihre Klassen gewonnen. Arndt Neide Gesamtsieger auch geworden, war Sieger der Leichtgewichtsklasse und Leon Schmal quasi Sieger der Schwergewichtsklasse. Und ja, wie gesagt, Arndt hatte dann gewonnen. Und das hat bis heute ein Geschmäckle, denn ich weiß nicht, was du von der ganzen Geschichte weißt, aber nach außen war dann im Prinzip die Kommunikation gewesen, ja, die beiden wurden erwischt. Wegen was, sagt man nicht. Man sagt auch nicht irgendwie, warum man es nicht sagt, sondern die einzige Äußerung war gewesen, okay, man hat sich darauf geeinigt, mit diesen beiden Athleten Stillschweigen zu vereinbaren. So, und warum muss ich Stillschweigen vereinbaren, wenn alles tutti ist und ich alles in Ordnung gemacht habe? Dem Zusammenhang muss man sagen, der Leon ist Lehrer. Ich weiß nicht, ob ihm das da vielleicht irgendwie besonders wichtig gewesen ist. Wobei auf der anderen Seite interessiert es, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob unbedingt der, weißt du vielleicht besser als ich, der Schulleiter danach googelt, ob mein Lehrer vor 5 Jahren mal bei der GmbF gewesen ist. Weiß ich nicht. So, aber jedenfalls hat man sich darauf geeinigt gehabt. Und dann gab es ja noch einen Termin, den man damals bei Team Andro gemacht hatte für ein Interview. Das ist niemals online gegangen. weil die Kamera damals gestreikt hatte, lustigerweise. Es gibt ein paar Fotoaufnahmen davon, von dem Treffen in Köln war das damals gewesen, also der Matze hat es durchgeführt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das Ganze vermittelt gehabt nämlich, weil ich ja zum Leon Kontakt hatte, durch Videos, die wir vorgemacht haben. Und Matze hatte mir dann damals noch gesagt gehabt, so nach dem Motto, alles Arschkram. Die hätten im Vorfeld auch gar nicht gegen Matze jetzt kommuniziert, dass sie eigentlich gar nichts sagen dürfen. Deswegen war dieses ganze Interview auch sehr oberflächlich und war überhaupt nichts großartig irgendwie an Informationen rübergebracht worden, weil es wohl damals auch eine Stillschweigeerklärung, Vereinbarung gab zwischen Verband und zwischen diesen beiden Athleten. Und Leon Schmal, danach meine ich, nie wieder irgendwo angetreten. Arndt Neide, der war Medizinstudent zu der Zeit, ist später bei der NRC unter anderem beim ersten Summer Cup oder wie das immer heißt, vom NRC angetreten und hat dort, das war eine Klasse, die haben sie einmal nur aufgelegt. Da bist du im Prinzip so ein bisschen wie die Physikklasse, die sie heute haben, bei DWV, also beim IFBB International, im Prinzip eine kurze Hose gehabt, aber nicht so kurz wie so ein Stringer und auch nicht so lang wie heißt die Klasse? Wenn es Physikklassenbahnhose, ja. Sondern eben ja. was dazwischen, sag ich mal so. Und dann auch gleichzeitig noch Gewichtslimit, Körpergröße minus 100. Und die hat er damals gewonnen gehabt mit einer sehr, sehr guten Form. Fand ich spannend, die Klasse, weil ich die sehr von der Konzeption sehr interessant fand, aber haben sie nie wieder weit aufgelegt. Da ist Arndt Neide jedenfalls nochmal aufgetreten auf der Bodybuilding-Bühne. Und seitdem meine ich auch nicht mehr. So. Und das ist eigentlich so alles, was man so ein bisschen davon mitgekriegt hat.
Ja, also ich kann also, nur sagen, oder ich zumindest andere mitgekriegt habe. Also bei der GmbF haben andere Athleten, ohne jetzt Namen davon zu nennen, und das Ganze, was ich jetzt erzähle, hat auch keinen Anspruch auf Richtigkeit, weil das ist halt Hörensagen. Da habe ich halt gehört, dass die positiv getestet worden wären, aber ich kann auch nicht sagen, auf was und wie. Dann hätten sie dagegen geklagt, weil es einen Formfehler gegeben hätte, weil die Urinproben zu lange gebraucht hätten, um von dort zu dem Unternehmen zu kommen, und dann hätten die kippen können, wie auch immer Urin kippt. Und aufgrund dieses Formfehlers, dann gab es dann einen längeren Streit und die GmbF war wohl nicht richtig rechtlich abgesichert. So, und jetzt haben sie aufgrund von Formalia halt vor Gericht verloren, weil es wohl wirklich war. Diese ganzen Zeiten wurden nicht eingehalten, so dass man sagen konnte, ja, Test ist zwar positiv, aber ist nicht mehr in der Art und Weise verwertbar, wie er hätte verwertbar sein müssen. Und infolgedessen darf nicht gesagt werden, dass sie disqualifiziert werden. Und dann war das dieses Gentleman's Agreement, die jetzt da rauszunehmen und so weiter. Aber das muss wohl auch ordentlich Kohle gekostet haben. Und wäre vielleicht auch Ende des Verbands gewesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Okay, hat auf jeden Fall ein sehr starkes Geschmäckle. Dass das so finanziell auch noch so eine große Herausforderung war, habe ich gar nicht mitbekommen damals. Aber dann umso interessanter eigentlich, dass ich, also was für mich ja dann das große Geschmäckle auch in der ganzen Geschichte ist, Arndt Neide und Leon Schmal haben sich ja sehr stark als Opfer damals präsentiert gehabt. Also nach dem Motto, ihr kennt noch nicht alle Informationen und glaubt nicht alles, was irgendwie geschrieben wird, weiß ich, ging damals so als Postings rum. Und der Gedanke, sich mit Team Andro damals zu treffen, war ja auch gewesen, dass sie ihre Sichtweise jetzt mal endlich wirklich tatsächlich präsentieren können. Und es passierte ja nie. Es gab ja niemals, unter anderem wegen dieser Schweigeerklärung damals, gab es ja niemals eine tatsächliche Erklärung von den beiden.
Ja, also das Einzige, was mir vorlag, war halt dieses. Und ansonsten, die GmbF veröffentlicht ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob du denen dann noch insofern folgst und die Newsletter bekommst oder die Informationen, die führen auch Out-of-Season-Tests durch, dass man also plötzlich jemand klingeln kann und dann steht er vor der Tür und muss Pipi machen, er guckt ja bei allem zu, da gibt's also nicht dieses angebliche Beutelchen, was man irgendwo im Spiegelschrank aufverwahrt und dann schön einfüllen könnte oder sonst wie.
Also ich weiß, Patrick Teutsch hat das auch mal beschrieben gehabt. Der hatte damals auch seine Klasse gewonnen gehabt und ist ja auch ein Athlet, der auch zum Beispiel sehr lange im Naturalbereich unterwegs ist, auch in der Pro-Klasse, dem auch immer wieder nachgesagt wird, dass er nicht natural sei. So ist zumindest das, was ihm immer nachgesagt wird. Und der zum Beispiel hat auch mal, was ich im Internet beschrieben habe, dass er eben Besuch von so einem Tester gekriegt hatte, irgendwo auf dem Sonntagnachmittag, so nach dem Motto, wollte eigentlich, irgendwie hat schon seine Tasche fast gepackt, um wieder zur Uni zu fahren, also in seine Stadt zu fahren, wo er zur Uni geht. Und auf einmal war da jemand, ja, es war ein verschneiter Sonntagabend gewesen. Durch den Schnee kam er, hat er sich gearbeitet, es klopfte an der Tür, öffnete sie, eine Silhouette erschien vor ihm. Und er sagte, gib mir dein Urin.
Ach, schön, wunderbar.
Genau, und 2017 ist jetzt auch wieder jemand wegen einem angeblichen Booster erwischt worden. Daniel
Herr. Ja, ja. Ja, also den Athleten selbst hätte ich jetzt nochmal ehrlich gesagt googeln müssen, um ein Bild vor Augen zu haben. Ich habe es aber auch gelesen. Ich finde, also ganz ehrlich, wenn ich mich bei der GmbF anmelde oder bei irgendeinem anderen Verein, WMBF oder weiß der Geier, die WADA-Listen benutzen und von vornherein sagen, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass ihr nichts nehmt, dann gehe ich ja nicht zwei Monate oder einen Monat oder ein paar Wochen vorher hin und lasse in der Umkleide mir von irgendeinem Kollegen einen Booster geben, wo ich nicht mehr weiß, was das für einer ist, und denke dann, wenn ich den genommen habe, oh, das war vielleicht keine gute Idee, und werde dann natürlich auch noch rausgezogen beim Pinkeltest, und denke mir da, so die offizielle Beschreibung, ja, habe ich schon damals gedacht, jetzt knallt. Also, keine Ahnung, wenn ich auch bei sowas mitmache, dann nehme ich halt auch nicht irgendeinen Booster in der Umkleide von einem Kumpel. Das finde ich abstrus.
Zumal die Sache ja ist, es wurde ja, also nachgewiesen wurde Methylhexanamin, das habe ich jetzt nochmal nachgeschaut gehabt. Im Prinzip geht das so ein bisschen in die Amphi-Richtung. Und Amphetamin zumindest, weiß ich, bei Pinkeltest eigentlich paar Stunden maximal, im allerschlimmsten Fall, wenn es ganz genau ist, 4 Tage kann man das wohl irgendwie nachweisen, wenn man es ganz genau nachschaut und auch irgendwelche Grenzwerte unterschreitet und guckt, gibt's das irgendwie im Urin. Das heißt, da muss ja irgendwann in der letzten 3-4 Tage das Zeug gesoffen haben, wenn es wirklich die Booster-Geschichte war. Und finde ich insgesamt sehr, sehr komisch, muss ich zugeben.
Ja, ich glaube, wenn die Pinkeltests denn häufiger durchgeführt würden, würden dann vielleicht auch noch mehrere auffallen. Das ist ja auch so ein Lifestyle mittlerweile geworden, sich irgendwie mal ein Büsterchen hier zu holen oder da zu holen und damit zu spielen. Keine Ahnung.
Wobei ich auch meine, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne das Reglement nicht zu genau, dass das auch tatsächlich nur in der Wettkampfphase nicht erlaubt sei, sondern in der Phase davor.
Also ich meine jetzt, dann ganz ehrlich, von der GmbF gehe ich ja langsam so einen Schritt zurück, aus persönlichen Gründen. Ich meine aber, wenn man angemeldeter GmbF-Athlet ist, dann darf man das nicht nehmen. Also wenn jetzt ein Out-of-Season-Test irgendwie bei mir käme und die würden es jetzt feststellen und ich bin nirgendwo angemeldet oder sowas, dann würde ich trotzdem einen auf den Deckel bekommen und ich glaube für 7 Jahre dann gesperrt werden. Ich meine, bei anderen Verbänden gelesen zu haben, dass man halt 3 Monate vor irgendeiner Show darf man es nicht mehr genommen haben, also in dem Zeitraum.
Okay, dann war das, dann vermische ich das vielleicht gerade damit.
Ja.
Warum gehst du weg von der GmbF?
Eine Sache, die auch, du auch schon gesagt hast, dass es halt nicht diese regionalen Vorentscheide gibt, das ist etwas, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich habe das Gefühl, es geht sehr stark darum, Geld zu machen. Ob den EV-Status jetzt mal hin oder her, wie viel Geld man da persönlich anhäufen kann oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Jungs das machen, weil sie einfach geil drauf sind, einen Natural-Bodybuilding-Wettkampf durchzuführen und sonst an der Armutsgrenze leben würden, wenn ich auch nicht glaube, dass sie damit jetzt die dicke Corvette sich holen. Aber ich glaube, also ich empfand den ganzen Wettkampf für das Geld, was man bezahlen muss, als nicht sehr athletenfreundlich. Und ich bin also nicht bereit, eine lange Vorbereitung zu machen, und dann einen Haufen Geld zu bezahlen irgendwo für, um dann, ja, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht bei dem Ganzen. Ich habe mich als Athlet unwohl gefühlt.
Wie viel hast du ausgegeben für alles?
Boah, ich meine, 95 € ist der Jahresbeitrag, den man da bezahlt. Die Anmeldung kostet auch nochmal 55 € oder ein bisschen mehr. Dann kommt ja noch die Farbe drauf, die du noch haben willst. Ich hatte mir dann da vom Protein die zum einen Rollen geholt und nicht den Spray-Service. Der ist ja auch, je nachdem bei welcher Show man ist, ist der teurer. Also bei der WFF hatte ich den Spray-Service von Protein, war sehr begeistert. Ich glaube, hast du den nicht auch bei deinem Wettkampf? Genau. Und der war aber für 20 oder 25 € teurer bei der GmbF. Und deswegen habe ich ihn da nicht genommen, weil nächste Tag wäre ja NRC gewesen, hätte ich eh nochmal Farbe gebraucht. Aber summa summarum habe ich also, ja, lass mal locker fast an die 200 € für den einen Wettkampftag gewesen sein. Dann drängst du dich da am Eingang, um irgendwie möglichst noch einen Bereich zum Hinschmeißen zu bekommen, wobei das jetzt bei anderen Verbänden ja auch so ist, ne? Das ist jetzt kein eigenständiges Kriterium für die GmbF. Dann finde ich, die Klassen sind viel zu groß. Ich finde es unwürdig, wenn sich Leute vorbereiten über Wochen und bei mir lief es ja gut, ich bin ins Finale gekommen, aber andere legen genauso viel Ehrgeiz da rein, gehen auf die Bühne, heißt Eliminationsrunde, tschüss. So, die haben auch so viel Geld bezahlt, ne? Die haben auch über 150 Tacken hingelegt, um für 2 Minuten auf der Bühne zu stehen, dann jetzt bitte nach links durch, das war's. Feuchter Händedruck, tschüss. Da kommt ja viel Kohle bei rum. Also wenn da 288 Athleten alleine für 150 € hinten rumgammeln und dann die Hälfte von denen sowieso noch nicht mal eine ausgedruckte Urkunde bekommen. Auf die Idee ist man ja auch erst später gekommen. Finde ich auch ein Armutszeugnis. Entschuldigung, zu Hause am Drucker sitzt dann da, ne, und laminiert irgendwie so eine kleine Urkunde. Herzlichen Glückwunsch für die Teilnahme. Das ist so eine Blechmedaille, was kostet die 2 Euro im Einkauf? Und wenn ich mir die irgendwo aus Italien einfliegen lasse und dann noch weniger im 200er Stapel, da hätte man auch jedem so ein Andenken geben können. Das finde ich auch nicht nett im Umgang. Dann kommen noch die ganzen Einnahmen von den Zuschauern. Da in der Siegerlandhalle hier, das ist ja bei mir um die Ecke. Keine Ahnung, wie groß die Bestuhlung war. Über 1000 Leute haben da reingepasst. Und gerade in den Teenage-Klassen, die ziehen viele Freunde mit. Da kommt auch noch einiges an Kohle rum. Da macht man so eine uselige lange Mittagspause da irgendwie von 2,5 Stunden. Das ist für all die, die mitgekommen sind, um ihre Freunde zu begleiten, natürlich auch nicht sonderlich nett. Dann weiß man nicht, ob man ins Finale gekommen ist. Also ich hätte auch als Zuschauer, muss ich ehrlicherweise sagen, wäre es mir auf den Sack gegangen, die ganze Veranstaltung. Ist jetzt viel, viel Hate auf einmal.
Ja, also läuft bei anderen Verbänden auch teilweise nicht unbedingt viel besser. Muss man auch dazu sagen.
Also ich fand zum Beispiel bei der NAC, wo es diese Regionalentscheide in Nordwest-Südost gibt und dann eine deutsche Meisterschaft und dann den Universe-Contest und das alles in einer zeitlich sehr engen Staffelung, wo man sich auch, glaube ich, als Athlet hinarbeiten kann dafür, finde ich viel athletenorientierter, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ist auch tatsächlich meiner Ansicht nach, wenn wir jetzt die drei großen DBV, GmbF und NAC miteinander vergleichen, ist für mich NAC auch tatsächlich der athletenfreundlichste Verband, einfach weil du kannst über eine günstige Einzelmitgliedschaft einfach hinfahren, machst deinen Wettkampf. Das ist, bisher habe ich immer sowohl, ich bin zweimal aktiv gestartet, als auch mehrfach vor Ort gewesen, habe gefilmt in verschiedenen Nord- und Ost war ich jeweils gewesen zum Gucken, zum Filmen. Immer guten Eindruck gehabt, was so die Organisation angeht. Das haben die besser im Griff als teilweise andere Veranstalter. Ist auch meine persönliche Meinung. Was ich vielleicht mal ansprechen wollen würde, du hast ja gesagt gehabt, du distanzierst dich ein bisschen von der GmbF, aber gibt ja auch andere Naturalverbände, das hatten wir auch schon angesprochen gehabt. Jeder Naturalverband hat aber ja letztendlich irgendwo das Problem des Überprüfens. Wir hatten schon gesagt gehabt, du musstest gar nichts machen, aber hier mit Hand auflegen und gucken, hier, du bist Natural, mein Junge, ich habe es festgestellt. Ja. Andere, früher musste man einen Lügendetektortest machen, was ja sich auch nicht so wirklich durchgesetzt hat und eigentlich mehr kostspielig war als alles andere. Wir haben dann trotzdem zum Beispiel, wer bei der DBV in die Regularien reinschaut, die besagen ja auch, da ist man ja interessiert daran, die DBV ist ja der IFBB angeschlossen und die IFBB ist ja da interessiert, olympisch zu werden, also führt man einen sauberen Sport aus, was ja an für sich eine kuriose Sache ist, aber es wird tatsächlich, insbesondere im Amateurbereich, ja tatsächlich auch auf Weltmeisterschaften überprüft. Und prominentes Beispiel, kann ja jeder mal googeln, wer da alles so erwischt wurde in den letzten Jahren, aber ein prominentes Beispiel ist ja auch immer wieder Matthias Botthoff, der damals in Südkorea überführt wurde, in Anführungsstrichen. Überführt wurde, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Pech hatte und das falsche Zeug noch drin hat oder zu spät aufgehört hat oder die falsche Kugel gezogen hat, weil es ist eigentlich lächerlich, so da irgendwie Tests zu machen. Und es schmälert ja auch kein Stück deren Leistung, was die Menschen haben. Die Frage ist aber, wie, wenn ich jetzt einen Naturalverband aufmachen möchte und ich habe vielleicht den Anspruch, tatsächlich nur naturale Jungs auf der Bühne zu haben, ist das nicht mehr oder weniger ein absolut hoffnungsloser Kampf gegen Windmühlen? Weil was will ich machen? Alles ist rechtzeitig draußen, wenn ich es entsprechend gut time. So.
Ja, hast du recht. Was soll man da groß, da kann man kaum was dazu sagen. Ja, ich glaube, jeder, der sich mit der Materie auskennen möchte und der irgendwie krankhaft getrieben ist, dem Naturalverband die ersten Platz zu machen, als von der Bühne zu fegen, dafür sich was einzuwerfen, um irgendeinen Fame abzugreifen, der könnte das mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise machen. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, warum würde ich das machen? Also wenn ich jetzt unbedingt was nehmen will und für mich ist es optisch zum Beispiel entspricht, dass ich möglichst viel Masse auf die Bühne bringe und so weiter, dann kann ich auch zu anderen Verbänden gehen. Warum mir die Mühe machen, zu so einem Naturalverband zu gehen, wo ich vielleicht dann doch irgendwie auffalle?
Weil ich da nicht so massig sein muss.
Ja, und wenn ich dann doch auffalle, werde ich halt gegeißelt und es steht dann überall da, ne?
Und keiner interessiert es außer der Naturalszene.
Ja, das ist allerdings auch wieder richtig.
Es gab doch, glaube ich, auch mal aus der ganzen Pro-Bro-Fraktion ein Österreicher oder so, der angeblich auch, oder der wurde, glaube ich, auch erwischt. Und ja, Ich habe den Namen jetzt noch nicht mehr auf dem Schirm, weil das so egal ist und so von einem weg ist und da, glaube ich, keinen interessiert außerhalb der Naturrassine. Oder ein Ulysses Junior, der ja ein großes Internetphänomen ist, ganz, ganz, ganz lange Natural-Bodybuilding-Mensch bei sich in der Bio hatte und dann eine Zeit lang mit richtigen Bitch-Tits rumgelaufen ist und der hatte wirklich Bitch-Tits gehabt, nämlich wenn du wettkonform bist und dann wabbeln deine Nippel da irgendwie plastisch rum auf einer Ebene, wo sie nicht hingehören. Und nicht irgendwie, weil mein Körperfettanteil so hoch ist, dass ich deswegen vielleicht ein bisschen spitze Nippel habe. Und der zum Beispiel hat seinen Naturalstatus ja jetzt rausgenommen, während so ein Simeon Panda immer noch damit rumläuft, dass er Lifetime Natural ist.
Ja, also ich fahre auch nicht, wie das in anderen Bereichen oder von anderen Leuten der Fall ist, verfahre so, dass ich sage, in dubio pro reo, die sind alle irgendwie, werden sie netti sein und das sind alle genetische Wunderkinder, das glaube ich nicht. Ja, irgendwo gibt es eine Grenze des gesunden Menschenverstandes, wo man merkt, nee, das ist nicht möglich. 22 Jahre alt und sieht fast aus wie Arnold Schwarzenegger, ist aber natural, da wage ich dann doch dran zu bezweifeln. Ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Ja. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man einem testenden Verband behauptet, man würde es schaffen, dass dann nur cleane Athleten auf der Bühne stehen, weil ich werde es halt nie verhindern können, dass irgendeiner irgendwas nimmt und dann trotzdem da steht. Und wenn ich alle testen möchte, dann ist es wahrscheinlich untragbar, dann wird es so teuer werden. Die Tests kosten ja auch und das kann ich auch verstehen. Wenn ich jeden einzelnen Athleten testen möchte, ja, wird es halt schwierig. Ich glaube, den Polygraphentest hinzuzunehmen und den jeden durchlaufen zu lassen, kann nochmal helfen, ist aber auch kein Allheilmittel. Also ein paar wird es vielleicht dann da rauskegeln, die das wirklich nicht hinbekommen und so zu nervös werden, weil sie doch noch irgendwas gemacht haben. Aber ich glaube, jeder, der ein bisschen lügen kann und jeder, der das nimmt und zum Naturalwettkampf geht, weil er gewinnen möchte, der ist da wahrscheinlich auch abgebrüht genug, um bei dem Ding keinerlei Probleme zu haben.
Wie gesagt, mir ist auch kein einziges Beispiel bekannt, wo nach außen kommuniziert wurde, Athlet XY hat es nicht bestanden, diesen Doping-Lügendetektor-Test, ist da durchgefallen durch die ganze Geschichte. Eher diese eine Geschichte, die ich eben schon aus zweiter Hand angesprochen hatte, dass eben die Betreuerin erzählt hat, hier, mein Junior war total aufgeregt, ist irgendwie dann durchgekommen, man hatte mir schon gesagt, dein Ergebnis ist nicht so 100%, durfte aber trotzdem auf die Bühne. Und wir hatten ja auch schon ein paar Namen hier angesprochen gehabt, die waren alle damals durch den Dopingtest gekommen. 2011, 2013 gab es das Ganze noch. So. Und offenbar gab es da keine Hinweise oder sowas. Oder ich weiß nicht, ob man sich die dann gezielt zum Pinkeln rausgesucht hat, wobei es jetzt generell Sinn macht, glaube ich, die Sieger sich auch rauszuziehen.
Würden denn dann Naturalverbände für dich keine Existenzgrundlage haben?
Ich weiß nicht, ob man das braucht, ob das wie so ein Wurmfortsatz ist, den eigentlich niemand benötigt und keiner würde es merken, wenn er morgen weg wäre. Wenn ich das insbesondere so ein bisschen mit der GDFPF vergleiche, wo das Leistungsniveau insgesamt sehr, sehr niedrig immer noch ist und auch die Kosten sehr, sehr hoch sind, dafür, dass da ein paar Leute getestet werden. Witzigerweise werden trotzdem da immer nochmal trotzdem auch welche bei erwischt, das ist wirklich unglaublich. Das ist zum Beispiel tatsächlich ein Powerlifting-Verband für mich, wo ich sage so, okay, wenn der morgen weg ist, dann kriegt das wahrscheinlich kaum einer mit und schlimm wäre es auch nicht. So, und wenn wir dann so einen Verband haben wie den BVDK, der, wo die Leute ja tatsächlich out of season getestet werden, wo das ja wirklich sehr harte, für Kaderathleten sehr harte Normen sind, auch da gibt es dann ja Meisterschaften, hatte ich ja auch schon ein paar Mal erzählt die Geschichte auf einer norddeutschen Meisterschaft, wo ich damals angetreten war, wo dann auf der Meisterschaft gesagt wurde, hier, es könnten heute Tests sein, auf einmal eine Hamburger Riege nach Hause fahren wollte sofort. Und man denen erstmal sagen muss, ja, okay, es gibt doch keine Tests. Und die waren halt groß wie breit gewesen, die Jungs, ne?
Okay.
Und die sind halt auch an der GmbF, BVDK gestartet, haben ihre Mitgliedschaft da gezahlt. Ich weiß nicht, also das ist tatsächlich schwierig, wenn ich mich selbst rückblickend, wenn ich anschaue, wie mein Mitte-20-jähriges Ich dazu gestanden hat, dann hatte das tatsächlich großen Wert darauf gelegt, dann war auch dieser Drang so, das muss auch ausfindbar sein und die müssen doch irgendwie alle erwischbar sein, das kann doch nicht sein, das ist doch Bescheißerei und keine Ahnung was. Und jetzt so mit Mitte 30 sage ich mir so, hey, kein Schwein interessiert's so. und vor allem, ich muss mit mir ja klarkommen. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich zum Beispiel mit, keine Ahnung, 50, 60 dann irgendwie, wenn mein Testospiegel dann altersbedingt irgendwie im Keller ist, ob ich mir nicht dann tatsächlich so ein Anti-Aging irgendwie vom Arzt verschreiben lasse und das dann exogen zuführe. So, nicht im Sinne von Leistungssteigerung auf Wettkämpfe irgendwas reißen, sondern im Sinne von normal weiter funktionieren. Und ob ich jetzt, also es muss natürlich jeder absolut mit sich selber ausmachen. Für mich selbst wär's keine Option, aus verschiedenen Gründen, weil es hat immer nur einen begrenzten Effekt, ne? Wenn das Zeug abgesetzt wird, von den Nebenwirkungen wollen wir gar nicht sprechen, dann ist dieser Effekt verpufft und was du dir erarbeitet hast, ist vielleicht nicht sofort weg, aber wirst es dann schon merken, dass es sich nicht mehr bleibt. Und abgesehen davon, dass es illegal ist in Deutschland, du kannst nicht einfach in die Apotheke gehen und sagen, hier, ich möchte bitte Medikament oder Steroid XY haben oder mir vom Arzt einfach so verschreiben lassen und wenn da irgendwelche Brühe dir reinspritzt, also auch da sollte der gesunde Menschenverstand eigentlich schon mal angeschaltet werden, dass ich mir nicht irgendwelchen Scheiß aus dem Internet irgendwie reinpfeifen sollte. Wir machen uns darüber Gedanken, ob in unseren Whey-Pulvern die richtigen Aminosäuren drin sind und ob hier mal ein bisschen Glycin drin ist und da irgendwie mal sowas und gleichzeitig wird sich irgendwas reingepumpt, was irgendein Druide in seiner Badewanne zusammengerührt hat. Besten Dank. Und dann für was? Damit ich irgendwie einen Bizeps ein bisschen dicker habe als andere im T-Shirt? Ja, also zwischen bin ich echt so entspannt, dass mir das total egal ist und auch wenn ich auf Wettkämpfen bin, ist mir das total egal, weil ich ja eben einfach für mich selbst den Wettkampf mache und einfach selber gucken will, wenn ich einen Wettkampf veranstalte, was habe ich beim letzten Mal geleistet und diesmal habe ich entweder vielleicht mich genauso vorbereitet, wird aber besser sein oder habe was Neues ausprobiert und will gucken, welchen Effekt kann ich da jetzt vielleicht für mich wahrnehmen und was kann ich daraus lernen und das, was ich ja auch mal sage, wir verdienen alle kein Geld damit, ganz im Gegenteil, wir stecken da nur viel Geld rein und warum soll ich jetzt noch mehr Geld reinstecken dafür, dass irgendwelche Leute getestet werden. So wie du es im Prinzip auch schon für dich festgestellt hast, warum soll ich bei der GmbF starten, wenn ich auch genauso gut beim NRC starten kann oder bei der WBFF oder was der Geier was und zahle da halt vielleicht nur die Hälfte, weil keine Tests gemacht werden und weiß vielleicht noch nicht mehr so richtig transparent, wo geht mein Geld jetzt hin? Wird es tatsächlich 1:1 für die Tests genutzt oder sammelt der eigennützige e.V., eingetragener Verein, das ist ja nur, ja stimmt, das muss ja gar nicht mal irgendwie gemeinnützig sein. Vielleicht ist er ein eigennütziger Verein. Sammelt der einfach nur sehr viel Geld auf seinem Konto an oder irgendwie sowas oder zahlt dem Vereinsvorsitzenden Bernd Breitenstein Unmengen an Geld? So, weil von irgendwas muss der ja auch leben und der ist ja, glaube ich, hauptberuflich macht er das Ganze und schreibt nicht mehr irgendwelche Bücher oder sonst irgendwas und von irgendwas muss der ja dann leben. Und ich habe tatsächlich ein bisschen immer so ein bisschen das Geschmäckle gehabt in den letzten Jahren, dass das so Bernd Breitenstein seine Möglichkeit ist, ganz gut Geld zu verdienen mit Aufwand. Der hat bestimmt auch total Lust drauf, ohne Frage, und ist da bestimmt auch voll und drin in der ganzen Geschichte.
Aber der liegt halt. Es sind ja auch sehr viele ehrenamtliche Helfer jedes Mal mit dabei, die Kosten auffangen.
Genau, aber er lebt halt davon, ne? Das ist halt, für ihn ist es halt seine Einnahmequelle. Da hat natürlich ein großes Interesse daran, dass das alles läuft. Es hat manchmal ein bisschen was Sektenartiges für mich, muss ich mal so ganz.
Ja.
Hat so, ne? Und ob man das dann wirklich braucht, oder ob das so der Wurmfortsatz, der Bodybuilding-Gesellschaft ist, soll jetzt jeder für sich selber entscheiden.
Ja, ich glaube, mit dem Sektenähnchen hast du auch was aufgegriffen, was ich auch so sehe. Ich empfinde, dass die am lautesten schreien, dass die GmbF das Nonplusultra sowieso ist, sind auch die, und jetzt will ich mich nicht auf die GmbF einschießen, das wird in den anderen Verbänden, die in Deutschland dann größer werden, auch der Fall sein. Das sind die vielleicht unser 20-jähriges Ich sind und sagen, das muss doch sein und ich brauche diese Sicherheit und so weiter. Und die haben vielleicht noch nicht verstanden, dass es all die anderen Möglichkeiten auch gibt, diese Tests zu umgehen. Und ich glaube, mir hat mal ein Funktionärer, der NAC, der hat mir mal was gesagt, das fand ich eigentlich wirklich einleuchtend und gut, dass alle die Verbände, die eine gewichtslimitierte Klasse anbieten, dem Naturalathleten die Möglichkeit geben, sich dort sehr gut zu präsentieren. Ja. Also wenn es einen Bereich gibt, wo 70 bis 75 Kilo ist, oder ich sag mal 75 bis 80 Kilo und ich nehme einen Jonas Notter, der von Philipp Rauscher jetzt zum Weltmeister bei der IMPA gemacht wurde, die haben über 6-7 Jahre zusammengearbeitet und der Kerl, der sieht bombastisch gut auf, den kannst du auch bei der NRC hinstellen und dann geht alles andere erstmal wahrscheinlich einen Schritt nach hinten. Ne? Ich glaube, wenn du so gut und so lange über viele Jahre daran arbeitest und das zeichnet ja Natural Bodybuilding aus, dass ich lange am Ball bleiben muss, um dann die Ergebnisse vorzeigen zu können und gehe in einen gewichtsbeschränkten Bereich, dann werde ich wahrscheinlich mich sehr gut präsentieren. Und das unterm Strich ist es ja. Ich will mich so bestmöglich präsentieren für mich selbst und wenn ich dann nach ein paar Jahren nochmal wiederkomme, dann möchte ich mich vielleicht verbessert haben, im Idealfall. Und das kann ich auch fernab von einem Naturalverband machen. Grundsätzlich finde ich die Idee von einem Naturalverband halt nicht schlecht. Nur je älter man wird, desto mehr hinterfragt man das immer mehr und glaubt halt auch, dass es nicht nur darum geht, allen Naturalfreunden ein Forum zu bieten, sondern dass da auch andere Interessen mitschwingen.
Dann meine abschließende Frage. Quo vadis Natural Bodybuilding? Also wie siehst du die ganze Entwicklung, auch vielleicht außerhalb vom Wettkampfgeschehen? Welche Bedeutung wird das so in Zukunft haben, was so die Ambitionen, die Präsentationen im Internet angeht? Einfach deine persönliche Meinung. Würde mich interessieren.
Ich glaube halt, dass es seinen Zenit überschritten hat und entweder auf dem Niveau, das es jetzt gerade hat, verbleibt oder wieder kleiner wird. Ich glaube, die Möglichkeiten, die Wettkämpfe, zumindest jetzt in Deutschland, im nationalen Bereich, noch größer zu machen, sind kaum noch gegeben. Wer als Athlet das mitgemacht hat im letzten Jahr, der wird auch sagen, das ist ein, da kenne ich auch viele GmbF-Athleten, die gesagt haben, das reicht mir jetzt, das ist nicht mehr tragbar. Jetzt dieses Jahr in der Deutschen Meisterschaft gibt es ja nochmal eine neue Klasse mit dabei, die geht in diese Classic Bodybuilding Richtung, was ich halt im Natural Bodybuilding jetzt gar nicht verstehe, sowas noch mit einzuführen. Ich glaube, dass es nicht größer zu machen ist. Das wird vielleicht nochmal einen kleinen Boost bekommen, wenn die irgendjemanden einstellen, der verstanden hat, wie Social Media funktioniert. Und das nicht irgendeiner von denen macht und da so usselige YouTube-Videos mit 300 Klicks innerhalb von 5 Wochen raushaut. Dann wird sich vielleicht nochmal ein bisschen was im Popularitätssinn tun, aber es bleibt weiter eine Nische und eine kleine Nische.
Das will ich dann vielleicht auch nochmal aufgreifen. Sind diese 300 Klicks nicht auch vielleicht tatsächlich ein Marker dafür, dass das Interesse am Natural Bodybuilding im Sinne von Fan sein und sie das angucken, wie ich vielleicht Fan von einem David Hoffman oder einem Steve Benteam bin und mir die Wettkämpfe anschaue oder nachts mir im Livestream ein Mr. Olympia einmal im Jahr anschaue. Gibt's das vielleicht gar nicht so richtig beim Natural Bodybuilding, dass es auf Deutsch gesagt kein Schwein interessiert, sondern eigentlich nur, wie schon vor 20 Jahren, nur die Athleten selbst und vielleicht noch die Angehörigen, die da mal ein Foto von sehen? Das ist eigentlich, wenn wirklich Interesse am Natural Bodybuilding, ein echtes Interesse bestehen würde, dann würde man sich doch die nach zerreißen aus solchen Videos. Und genau das nämlich ist zum Beispiel meine Wahrnehmung 2010, 2011 auch gewesen. Ganz viel Geschrei mehr danach. Natural Bodybuilding ganz toll, damals auf dem aufsteigenden Ast, was so die Darstellung im Internet anging oder die Wahrnehmung im Internet anging gewesen. GmbF hatte bei Team Andro durch Philipp Rauscher ein eigenes Forum gehabt. Bei BB-Szene gab es ein eigenes Forum, wo man das versucht hatte, so ein bisschen zu fokussieren. Aber wirklich geklickt und wirklich angeguckt,
Nein, das machen dann die Hardliner, die richtig Spaß dran haben, die, ne, wie die unsere 20-jährigen Ichs, die wir eben hatten. Basketball in Deutschland, Bundesliga verglichen mit der NBA in Amerika. Was hat mehr Zuschauer? Wahrscheinlich die NBA. Und es gibt ja auch diese amerikanische Dokumentation, Bigger, Faster, Stronger heißt sie, glaube ich. Die finde ich, die ist zwar auch schwierig in sich irgendwo, aber ich finde die lustig, wenn man die unter dem Aspekt betrachtet, wie Leute gerne Sport sehen wollen. Wir wollen halt immer wieder neue Grenzen ausloten und immer besser werden. Und sicherlich wird es auch im Naturalbereich immer besser. Wir haben jetzt gesagt, dass das Niveau viel größer, viel besser geworden ist im Vergleich zu den Jahren, wo du da vor 7 Jahren mal da warst. Aber es ist halt kein Wow-Faktor. Es ist immer noch der VW Touran, der da durch die Gegend tuckert. Jetzt vielleicht mit einem neuen Motor. Und deswegen zieht es auch nicht so viel. Ich glaube, viele sehen sich das an, sehen dann auch die Schwergewichtsmeister in der GmbF und sagen, naja, die stoffen ja auch. Weil wenn man neben so einem steht oder auch im internationalen Bereich hier Evan Godby zum Beispiel, kann jeder mal googeln auf Instagram. Ich glaube, der Typ, der verdunkelt sich die Sonne, wenn man neben dem steht. Das ist auch ein Riesenschrank. Aber er ist halt verglichen mit den Nicht-Naturalen ist er halt immer noch klein. Und ich glaube, wenn man im Bodybuilding ist, Bodybuilder wollen auffallen. Bodybuilding ist ein Freak-Sport. Ist er einfach. Ja? Keiner möchte hingehen, jemanden wie mich sehen, der 70 Kilo auf der Bühne wiegt. Da sagt man, ja, nett, ne? Ist schön fürs Freibad.
So ein Schulterklopfer, sieht gut aus für den Strand. Gratuliere dir.
Genau, ja. Ist vielleicht sogar ein bisschen dünn für den Strand. Könnt mal was essen, Junge. Gönn dir mal eine Pommes. Aber ja, das möchte man nicht unbedingt sehen. Ne? Und man möchte halt hier den Phil Heath sehen. Und möchte gucken, wie die sich, meines Erachtens ist ja die IFBB-Profiliga so ein bisschen was wie Wrestling. Ne? Alles wirkt auf mich so semi abgesprochen und inszenierte Skandale, Kai Greene und naja, kann ich persönlich nicht so ernst nehmen. Weil ich halt vielleicht mit einer sehr sportlichen Perspektive, und um Gottes Willen, die sind auch alle Sportler. Ne? Also ja, ich gehe da mit einem anderen Auge dran und deswegen interessiert mich der IFBB-Bereich überhaupt nicht. Aber ja, ich bin mir völlig bewusst, dass der Natural Bodybuilding unterm Radar fliegt und das wahrscheinlich auch, weil es einfach nicht aufsehenerregend ist.
Und die Auswirkungen für das Nicht-Wettkampfgeschehen, also im Augenblick ist es ja noch so ein bisschen so, aber auch da habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen abflaut, so Pumpen, Bodybuilding, dicken Oberarm, das ist ja eine Zeit lang sehr beliebt beim Jugendlichen gewesen. gefühlt würde ich sagen, guten dicke Oberarm haben, wollen sie auch noch alle haben, aber es ist schon wieder ein bisschen weniger, zumindest meine Wahrnehmung. Also ich habe zum Beispiel den Vergleich, ich bin im Augenblick wieder Dozent an der Polizeiakademie und habe da ja immer Leute, die kommen frisch vom Abi. Und ich war schon mal vor 3 Jahren dort gewesen, habe im Prinzip auch Leute gehabt, die kamen frisch vom Abi. Und gefühlt war es so gewesen, dass die Leute vor 3 Jahren mehr dazu geneigt haben, leistungsorientiert zu denken, sich versucht haben, Internetinformationen anzuschaffen. Wenn ich da die Leute heute sehe, dann wird mehr, noch mehr Bro-Science-mäßig irgendwie irgendwas gemacht und am besten gar nichts machen, aber einen dicken Oberarm haben. So während vor 3 Jahren die noch wussten, okay, ich muss zumindest ein bisschen trainieren und versuche mich irgendwie nochmal auf irgendeine Seite darüber klug zu machen.
Ja, du wirst jetzt zunehmend die Generation der Jugendlichen bei dir dann in der Ausbildung sitzen haben, die zunehmend mit dem Handy groß geworden sind. Wäre jetzt meine Prognose. Und abgesehen von diesem Seitenhieb auf das neue Medium. Ja, also so wie ich es wahrnehme, an meiner Schule jetzt glaube ich schon, dass viele sich noch dafür interessieren, aber das liegt vielleicht auch an mir, an meiner Person. Wenn man dann, jetzt ich bin kein Schrank, um Gottes Willen, aber man fällt schon auf. Dessen ist man sich ja auch bewusst. Da gibt es vielleicht noch mal etwas mehr Interesse. Ich kann das deswegen kaum verallgemeinernd für Schüler jetzt sagen, um Gottes Willen. Möchte ich auch nicht. Ich glaube aber, dass der generelle Trend schon wieder weggeht. Es ist eher dieses Pumpen. Fitnessstudio ist jetzt bezahlbar geworden. Man geht gerne hin, mit Kumpels ein bisschen zu trainieren. Ja, ne, im Rudel um die Bank drumherum, die Hardlearner. Und dann da einen rauszudrücken und ein paar Bizeps-Curls, aber das ganzheitliche Training und mit Fokus und mit Plan und allem drumherum, boah, wird, glaube ich, immer schwierig sein. Kaufen Sie sich bei Road to Glory einen Plan.
Okay, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Irgendwas redebedarfmäßig über Natural Bodybuilding?
Also redebedarfmäßig eigentlich nicht. Ich glaube, das Einzige, was mir wichtig ist, ist zu sagen, das nochmal zu betonen. Deswegen, da bin ich ein ziemlicher Anhänger von, dass ich einfach glaube, es gibt immer Leute mit einer extrem guten Genetik und wenn die halt trainieren und alles richtig machen und das ist heutzutage durchaus eher möglich, als es noch vor 10 Jahren der Fall war, aufgrund der Vielzahl der Informationen oder der Möglichkeiten, sich konkret und richtig zu informieren, dann kann man auch sehr viel mit Natural Bodybuilding rausholen und deswegen glaube ich, dass es seinen Stellenwert hat, weil nicht jeder muss ja irgendwelche Mittel nehmen, die dann Ende 40 auf einmal größere Gesundheitsprobleme zuführen und auch da kann man im Bodybuilding aus sich das Beste rausholen und wenn man sieht, was auf internationaler Ebene, um einfach ein paar Namen in den Raum zu werfen. Die wenigsten werden ihn kennen, weil er, glaube ich, kein Social-Media-Profil hat. Aber einfach mal Brian Whittaker sich anschauen. Der Kerl sieht super gut aus. Ist auch, glaube ich, unter 80 Kilo immer so gewesen. Evan Goppy habe ich genannt oder Nathan Williams. Die sind seit Jahren in allen möglichen Verbänden. Da kann man jetzt auch sagen, ne, die können ja auch immer wieder ihren Weg gefunden haben, um drumherum zu gehen. Brian Whittaker ist, glaube ich, ein Professor für Mathematik in den USA. Man kann so hohes Niveau damit erreichen, dass ich gar nicht wüsste, warum, wenn das alles möglich wäre, theoretisch für einen genetisch sehr gut Beseelten, dann möchte ich doch all diese Möglichkeiten erstmal ausschöpfen, um zu gucken, wie weit ich mit meinen Möglichkeiten kommen kann. Und wenn ich irgendwann mal dann an der Grenze bin und meine, ich möchte weiter in dem Bereich erfolgreich noch weiter nach oben gehen, dann wird das wie bei jeder Sportart sein, die im Leistungsbereich ist, dann wird es irgendwann sehr dünn, die Luft. Und dann sollte man sehr erwachsene Entscheidungen treffen können und dazu in der Lage sein. Und das vielleicht nicht im Alter von 18, weil man irgendwie meint, den 50er Bizeps im Fitnessstudio zu haben und völlig sinnbefreit 300 Kilo Kreuzheben durchzuführen mit der schlimmsten Form des Jahrtausends. Und das ist vielleicht keine erwachsene Entscheidung.
Ja, dann vielen, vielen Dank an dich, an deine Zeit.
Ich muss mich bedanken. Das ist mir eine große, große Ehre.
Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben und hier $5 gespendet haben und all ihren Freunde da versuchen, in Zukunft von überzeugen, dass man unbedingt mehrere Folgen davon hören muss und hier weiter $5 in den Rachen werfen muss, dieses Projektes. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ich packe euch in die Shownotes tatsächlich mal den Brian Whittaker und den Nathan Williams einfach mal rein. Ich suche die mal raus und packe das mal rein, dass Leute sich das mal angucken können vielleicht. Ich weiß auch gerade nicht, wie die aussehen, muss ich zugeben, habe kein Bild vor Augen. Das war im Prinzip die erste Folge von der Bodybuilding Corner, Pilotfolge, wie ich schon eingangs ankündigte. Und wenn ihr vielleicht noch Themenwünsche habt, irgendwas, was euch interessiert, sagt doch da Bescheid. Den Stefan könnt ihr euch wöchentlich, glaube ich, anhören bei Dedicated Sports inzwischen.
Team ist Dedicated.
Entschuldige. Team, wie war ich auf Dedicated? Es gibt einen Powerlifting-Bereich, ein Team, was sich Dedicated nennt. Das ist schlimmer, die ganzen Begriffe sind schon so abgelutscht. The Coach Coach Corner nimmt keiner, da bin ich mir sicher. Ja. Aber so Power und Dedicated und Aesthetic-Hated, das haben sie irgendwie schon alle.
Ja, das ist momentan, glaube ich, sehr, sehr trendy mit den ganzen Aesthetic-Sachen. Ich sag nur, diese Asperell-Jeans, die du gesagt hast, da steckt ja auch Aesthetic drin mit dem AE am Anfang. Ja, team.aesthetic-hated bei Instagram und wir haben auch einen eigenen Blog, b2ad.de, also b2ad.de. Da kann man auch gerne mal draufklicken. Versuchen wir auch immer mal wieder in Schriftform Content zu hinterlassen. Ich selbst bin auch bei Instagram, aber ich glaube, das ist ein sehr langweiliger Account. Ich poste da nicht großartig was von mir.
Verlinke ich trotzdem alles in die Shownotes.
Oh. Mein Grillido-Sponsoring ist mir sicher. Juhu! An der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Ich hoffe, ich konnte ein paar Einblicke gewähren und dass das nicht ganz völlig belanglos und bla bla war, was ich von mir gegeben habe. Danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast. Und ja, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.